Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also wir zwei zum Beispiel, wir haben uns ja vor 2 Jahren sehr gut verstanden und du hast mich hier abgefüllt. Und,
du wolltest Cremant haben.
Das war lustig, das war sehr lustig. Aber ich hatte dann auch so, ich weiß gar nicht, ob wir dann gesagt haben, ja, wir treffen uns mal. Ja. Wir haben uns aber nie getroffen. Ja. Wir treffen uns jetzt das erste Mal wieder und wir schließen da auch dran an und so. Aber ganz oft habe ich das Gefühl.
Wir werden auch nachher sagen, dass wir uns auf jeden Fall mal treffen müssen, um einen zu trinken.
Ja, genau. Ja. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass so Leute sich nur zweckgebunden treffen können. Ja. So, und das ist auch jetzt gar nicht so schlimm, also, aber es ist eine Frage, die es in den Song geschafft hat. Also wieso konnte man das eigentlich früher so einfach so abhängen, wie in Stranger Things?
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Fantastisch, dass ihr euer Podcast-Hörgerät angemacht habt. Ich finde es immer so bescheuert zu sagen, eingeschaltet habt, weil das ist ja hier keine Radiosendung. Ihr habt ja selber entschieden, das jetzt zu hören, aber ich freue mich sehr, dass ihr das entschieden habt. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn er ist zum zweiten Mal da. Und schon das erste Mal war ein großartiges, fantastisches Gespräch über Aufwachsen in München, Rap in Deutschland und alles, was dazugehört. Und ich freue mich sehr, 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 dass er gesagt hat, du, 2 Jahre sind rum, ich habe Bock, nochmal vorbeizukommen. Deswegen herzlich willkommen an den besten deutschen Rapper aus Germany, Fat Tony.
Hallo. Bin ich der Erste, der zweimal da ist?
Ich glaube, du bist der Erste, der zweimal da ist. Ja.
Geil, das ist ein guter Titel, den kann mir keiner mehr wegnehmen.
Nee, das stimmt. Ja. Den hast du jetzt für immer.
Ja.
Ja, schön, dass du wieder da bist. 2 Jahre haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen.
Ja.
Ist in diesen Jahren viel passiert? Also wir haben uns quasi in der Corona-Zeit gesehen. Ist jetzt in der Zeit viel passiert oder nicht? In deinem Gefühl?
Meinst du jetzt im Weltgeschehen?
Ja, erstmal im Fat Tony-Geschehen.
Ja, es ist schon viel passiert eigentlich. Also es passiert immer irgendwie was, aber ja, die Frage ist, sind es gute Sachen gewesen? Naja, ich habe eine Platte gemacht. Irgendwie brauche ich immer 2 Jahre auf eine Art.
Ja.
Meistens.
Ach.
Und
ich glaube, das ist aber ein normaler Rhythmus für die meisten MusikerInnen, oder? So 2 Jahre ist ein guter Album. Man muss ja so ein Album auch erst ausleben.
Ja, wenn man so klassisch denkt, ja. Heutzutage wird einem ja eher nahegelegt, dass es viel zu lange ist und dass man viel mehr machen muss oder die Frage ist überhaupt, ob man ein Album macht und so. Ne? Ja. Diese klassische Diskussion. Aber ich brauche irgendwie immer für eine richtige Platte dann doch 2 Jahre und ja, für mich fühlt es sich so an, als würde es jetzt irgendwie erst wieder so richtig losgehen. Das war halt alles so auf Handbremse irgendwie. Also auch die Platte, mit der ich dann wahrscheinlich bei dir war vor 2 Jahren, die ich mit Edgar Wasser gemacht habe. Ich meine, da haben wir ja über alles so gesprochen auch nochmal, aber da ist dann natürlich relativ wenig so passiert. Das hat sich zumindest so angefühlt. Die war schon erfolgreich und so, aber da gab es dann halt nur eine Corona-Tour, die war so ein bisschen merkwürdig. Und ja, gerade Konzerte gab es eigentlich lange keine richtigen. Und das geht jetzt gerade erst so ein bisschen wieder bei mir los.
Du hast jetzt auch zum Release deines neuen Albums hast du ja so eine, also Wunderbare Welt heißt das, und du hast ja so eine Mini-Festival-Reihe gemacht sozusagen zur Veröffentlichung des Albums.
Ja, genau.
Das war eigentlich das
Wunderbaren Welt-Premieren.
Das war eigentlich ganz geil. In 3 Städten oder 4 Städten oder so?
5 sogar, ja.
Ja, 5.
Ja.
Eigentlich eine geile Idee.
Ja, fand ich auch. Fand ich gut, das selber mal zu machen.
Wie ist das gelaufen?
Es war gut. Also es war Hamburg, Berlin, München. Also Hamburg, Berlin waren ausverkauft. München war der Eintritt frei. Das war irgendwie nochmal was anderes, aber auch besonders schön, weil Heimatstadt. Und es war im Theatron. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Freilichtbühne im Olympiapark, die so im Wasser ist, so neben dem Olympiastadion. Stimmt, und da waren, glaube ich, 2.000-3.000 Leute. Und es war sehr, sehr schön auch. Und dann gab es noch Dortmund und Leipzig. Das war eigentlich alles sehr schön.
Ja.
Leipzig war das Letzte und das war ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Ja.
Und du hast ja hier in Berlin hast du ja Record Release gemacht im Kino Toni. Das ist ja
genau.
Am Antonplatz in Weißensee gibt es dieses sehr, sehr schöne Kino Toni.
Ja.
War ja auch so, also das ganze Artwork, die ganzen Fotos sind ja auch alle im Kino. Das Artwork, man sieht so ein Kino von außen, so ein 50er Jahre Art Deco, US-Kino sozusagen. Jetzt Wunderbare Welt, der Titel lässt jetzt erstmal nicht direkt auf einen cineastischen Blick schließen. Warum das Kino so als großes Oberthema?
Naja, das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei einer Platte kann ja auch immer so der Titel sein. Das war bei mir oft so. Das war diesmal gar nicht so, weil ich den ziemlich schnell hatte. Und dann ist mir aber ziemlich schnell aufgefallen, dass die visuelle Ebene so ein bisschen das Problem diesmal ist, weil man zum Titel Wunderbare Welt kannst du jedes Bild der Welt nehmen und es drüber schreiben und irgendwie macht es assoziativ total Sinn und man denkt so, ah ja. Und dann fragt man sich aber ja, was will man so mit einer Platte mehr erzählen, als nur hier ist eine neue Platte. Also ja. Im besten Falle macht man ja so eine Welt auf. Und da wurde dann viel gebrainstormt. Irgendwann kamen wir auf dieses Kino-Thema. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil man da so viel machen kann. Also die Single-Cover sind alles Filmplakate, die dann wiederum auf dem Kino hängen, da auf dem Cover. Und ja, man kann die ganze Platte dann irgendwie nochmal in so einem Filmkontext hören. Und manchmal kommt im Nachhinein kommt es dann einem so vor, als wäre es das große Konzept von Anfang an gewesen. So. Das ist aber ganz oft so, wenn man eine Platte fertig macht, dass sich Dinge so irgendwie so fügen, als hätte man den Masterplan am Anfang gehabt. Hatte ich jetzt nicht wirklich, aber irgendwie macht es dann trotzdem total Sinn. Also es sind viele Filmreferenzen auf der Platte und man kann die auch, finde ich, wie so einen gesamten Film durchhören ja. Mit verschiedenen Kapiteln.
Es ist ja auch, ich meine, macht wahrscheinlich deswegen Sinn zu sagen, dass so ein Album so eine Art Konzept hat oder zumindest so eine irgendwas Zusammenhängendes hat, weil du es ja im gleichen Zeitraum gemacht hast.
Ja, also auf jeden Fall.
Du warst ja an der Stelle in deinem Leben, an der du das Album gemacht hast, deswegen gehört ja. Das irgendwie alles zusammen.
Total, so ist es irgendwie immer und bei mir ist es auch so, dass selbst wenn die Genres irgendwie switchen oder so, dass irgendwie wer machen manchmal wirkt, als wäre es jetzt so Mixtape-artig und so viele verschiedene Sachen, am Ende fügt sich das dann voll und der rote Faden bin dann doch irgendwie ich.
Hm. So, ja. Ich finde, was mir aufgefallen ist an dem Album ist, dass da auf die ein oder andere Art relativ viel, wie die jungen Leute im Rap sagen, Reminiscence ist. Also ja. Es gibt sehr viel Zurückblicken, sehr viel so ja. Lebensweg betrachten. Man kann, wenn man jetzt annimmt, dass es kein großes lyrisches Ich gibt, sondern du sehr viel von dir ja. Erzählst, kann man sich sehr viel auch aus deiner Vergangenheit zusammenbauen mit diesem Album. Was dann gipfelt in einem Song mit 90s, benannt nach diesem fantastischen Film, der ja. Von dem leider offensichtlich nicht so coolen Jonah Hill gemacht wurde. Aber wo dieses 90er-Jahre-Aufwachsen-Gefühl irgendwie, oder eigentlich hat er gar nicht mit den 90ern zu tun, sondern so ein grundsätzliches Coming of Age irgendwie beschreibst.
Ja.
Wie sehr entscheidet man, wie viel man von sich erzählt?
Ja, es gibt schon immer wieder so eine Entscheidung, was man nicht erzählen will und so, aber ich bin schon eher so klassischer Künstler, der so aus dem Bauch raus macht und manchmal sogar erst im Nachhinein so denkt, ah, das ist jetzt schon ganz schön viel Information. Also selbst nach dem Release, selbst erst teilweise, wenn ich dann in Interviews sitze und so und darüber spreche. Aber am Ende ist es schon natürlich eine bewusste Entscheidung, was man so sagen will.
Aber wieso willst du, also ich meine, bei Mid-90s kann ich sogar noch verstehen, weil es eben um dieses, geht ja eigentlich um dieses Gefühl.
Ja.
Da gibt es ja dann auch so diese, und ich habe auch tatsächlich bei der zweiten Strophe, wo du erzählst, dass du irgendwie nach der Schule haben so Jungs auf dich gewartet und wollten dich verprügeln.
Ja.
Und du bist dann in so einen Getränkemarkt gerannt und hat der Typ gesagt, ja, klärt's das draußen und so,
ja. Verpisst
euch aus dem Laden. Und wo du dann als Adlib auch noch sagst, irgendwie Wichser. Ja. Also da habe ich das Gefühl, das ist so eine Story, die musste einfach mal raus nach vielen Jahren.
Ja, wahrscheinlich.
Wo du dich mal so rächen wolltest an dem irgendwie.
Ja, das hat sich auf jeden Fall eingeprägt. Das war schon ganz schön, wie es halt so ist. Ne? So Erwachsene nehmen ja oft so Kinder- oder Jugendlichen-Probleme überhaupt nicht ernst.
Ja.
Aber wenn du dann der Jugendliche bist oder das Kind in dem Moment, ist es ja schon so, fühlt sich ja an, als würde es um Leben und Tod gehen. Oder es ist halt ja. Wirklich eine ehrliche, bedrohliche Situation, kein Unterschied zu, wenn jetzt Erwachsene verprügeln, nur der Unterschied ist, dass das seltener passiert. Natürlich jetzt auch je nach, wer man ist, wo man so rumhängt. Aber ja. Wenn das als Erwachsener passieren würde, würde man irgendwie in so einen Laden gehen und sagen, rufen Sie die Polizei. Und wenn du aber irgendwie 14 bist oder 13, dann sagt er halt so, komm, geht's mal raus jetzt.
Ja.
Pisst euch hier. Aber das für dich ist ja dasselbe Gefühl, du wirst halt verprügelt. Ja.
Ja.
Aber ja, das ist so. Ja, da habe ich bei der Platte irgendwie mehr drüber nachgedacht, dass so Kids ja wie in so einer Parallelwelt leben. Also gerade so Pausenhof-Gesetze und so, das sind halt eigene Gesetze. Und da kommst du halt auch dann nicht so weit mit, ich gehe jetzt zu den Erwachsenen oder so, weil dann ja. Wird es wieder einen Moment geben, wo die nicht da sind und dann kriegst du dafür nochmal mehr Ärger. So.
Noch mehr Keile.
Ja.
Du hast ja auch gesagt, dass du warst ja Skater, also das singst du, rappst ja auch in einem Song, aber du warst Skater und dadurch warst du warst an der Hauptschule relativ unbeliebt. Also du ja. Warst zumindest eine Ein-Mann-Gruppe, eine Ein-Mann-Gang.
Ich glaube, es gab 2 oder 3 Skater, ja. Aber waren schon mehrere hundert SchülerInnen, ja.
Und das war das denn, hat man euch in Ruhe gelassen oder ich meine, wir haben jetzt diese eine Geschichte aus dem Song erzählt, aber hat man euch weitestgehend in Ruhe gelassen oder war das tatsächlich ein Problem?
Ja, wenn ich das jetzt so im Nachhinein da so drauf zurückblicke, dann war das, nehme ich das selber jetzt auch nicht immer so ernst, weil ich so denke, man hat uns schon irgendwie Ruhe gelassen, aber es war schon sehr angespannt und es gab irgendwie dieses Ding, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich glaube nicht. Und ich glaube, es war auch nicht nur in München so, sondern so deutschlandweit so Skater gegen, damals glaube ich, hat man gesagt Gangster oder so.
Stimmt, ja, stimmt, ich erinnere mich.
eher so streetmäßige Kids halt. Und das war schon so ein realer Konflikt. Also ich weiß auch noch, wie ich mal im Skatepark geskatet bin mit meinen Jungs. Und dann kam halt so eine Gruppe von Jugendlichen und man hat schon von Weitem gesehen, das sind halt, ist so die andere Seite und die kommen jetzt auch um Stress zu machen. Und wir waren halt voll klein noch so da im Skatepark und die sind dann gleich so an uns vorbei und dann haben so zu uns gleich, verpisst euch, und sind zu den größeren Skatern und haben die halt verprügelt und die waren noch viel mehr auch und haben denen die Decks weggenommen und wir sind von dem Skatepark weggerannt und zu irgendwelchen Häusern gerannt und haben da geklingelt, von da aus dann die Polizei gerufen halt. Ja. Also wir waren die kleinen Snitches, aber zu Recht natürlich auch, weil es war natürlich so ein jugendliches Ding, die kamen dann glaube ich auch und dann war es glaube ich irgendwie auch schon vorbei oder zu spät, wir haben uns auch rausgehalten, wir sind nicht zu den Bullen und haben eine Aussage noch gemacht, wir wollten nur, dass die größeren Skater, die natürlich eigentlich auch nie nett zu uns waren, aber dass die jetzt nicht zu krass aufs Maul bekommen, weil ja, wir hatten alle Kids gesehen und wussten, dass man auch mit dem Skateboard jemanden verprügeln kann und ja.
Als ich in dem Alter war, als Skaten, als dieses Skater-Ding aufkam, da wurden die Mädchen, die mit Skatern abgehangen haben, alle Bettys genannt. Ist das immer?
Ah, krass, das bei euch auch? Ja, das stimmt. Habe ich aber komplett vergessen bis gerade.
Stimmt. Das Einzige, was ich mir von damals gemerkt habe, weil ich es immer so weird fand, dass sie einen eigenen Namen bekommen haben.
Wo kam das her? Ja, das war auch, die haben ja auch alle, damals war das ja auch sehr geteilt. Ich glaube, so zu wissen, die Skater-Szene ist immer noch relativ sexistisch, aber so damals kann ich mich jetzt eigentlich an fast kein Mädchen oder eine Frau erinnern, die skatet ist. So, das waren immer halt die Mädels. So.
Naja, das stimmt.
Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert.
Ich folge auf Instagram so einer Gruppe von Mädchen aus Mexiko, die eine eigene Skate-Gang haben. Die sind mega cool. Die skaten auch manchmal in so einer Art Tracht, in so einen traditionellen Kleidern, aber eben auch so, und die sind so mega cool, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, diese Dinge finden irgendwie auf dem Album statt. Wunderbare Welt ist ja gerade in diesen Zeiten natürlich auch etwas, was man relativ doppeldeutig verstehen muss wahrscheinlich auch, weil es ja irgendwie an allen Ecken und Enden brennt, sowohl gesellschaftlich als auch real, ehrlich gesagt, jetzt gerade in diesem Sommer ist das zu spüren. Was ich so gut finde ist, also du hast ja auch eine Radioshow bei Puls, wo man so eine Art Liner Notes von dir bekommen hat zum neuen Album, weil du so Track für Track erklärt hast. Deswegen machen wir das heute nicht, aber meine Redaktion hatte eine wunderbare Idee, auf die ich sofort eingestiegen bin, denn der Titeltrack Wunderbare Welt, der ja, glaube ich, auch die erste Single war, also da gibt es auch dieses schöne Video im Kino mit diesen Filmausschnitten und so, der besteht eigentlich nur aus Fragen.
Ja.
Und ich wollte mit dir die Fragen heute mal alle beantworten.
Okay, ja, nicht schlecht.
Ist das nicht schön?
Ja, das ist...
Schön. So, wir haben die hier auch alle rausgeschrieben, du wirst die sowieso auswendig kennen, aber wir legen einfach von vorne los. Welche Mode ist gerade in?
Ja, das ist eine gute Frage.
Tochter arbeitet jetzt bei so einer PR-Agentur, die auch so ganz große Labels vertreten und so, und die ist dann immer Fashion Week und die hat mir zuletzt mal so einen Designer gezeigt, gesagt, der ist jetzt gerade super angesagt und dann habe ich mir den angeguckt und der macht halt so Baggy Jeans mit so Airbrush-Motiven drauf.
Yeah.
Und das ist so super angesagt.
Ja, also Baggies sind auf jeden Fall krass zurück.
Krass, ja, finde ich auch.
Nur bei ganz jungen Leuten auf jeden Fall.
Hast du früher Baggies getragen?
Ja, natürlich.
Ah, ich auch.
Ich habe auch lange gewartet, bis die zurückkommen, weil ich dann dachte, dann kann man endlich wieder Baggies tragen. Aber irgendwie ist der Kontext jetzt nicht so, dass ich Baggies tragen könnte.
Ich hatte das Portemonnaie immer an so einer Kette.
Ja, klar.
An so einer Baumarktkette irgendwie so übertrieben groß und so.
Ich auch. Mega. Wahrscheinlich sind es einfach Baggies.
Ist so lustig, weil als ich so, weiß ich nicht, wie alt ich da war, ich fand als Kind Schlaghosen mega hässlich und irgendwann wollte ich sie selber haben, weil dann kam so Lenny Kravitz raus mit seinem zweiten Album und ich fand den so mega cool und das waren natürlich alles so 70s. Und dann wollte ich auch unbedingt eine Schlaghose haben und dann haben meine Eltern mich ausgelacht, weil sie gesagt haben, wir sind irgendwie Ende der 80er, was willst du denn mit einer Schlaghose?
Ja.
Und so geht's mir aber jetzt eben plötzlich auch, weil die plötzlich alle Baggies mit Airbrush tragen und so.
Ja, es ist alles, es kommt alles zurück, es ist wirklich...
Aber immer,
ich habe lange ironisch gesagt, die Baggy soll zurückkommen, dann war sie irgendwie zurück und ich habe es erst ein bisschen spät mitbekommen, habe den Spruch noch ein paar Mal gemacht und dann gemerkt, warte mal, die ist ja schon längst wieder da. Ja.
Aber warum kommen immer die dummen Sachen zurück? Warum?
Ich fand Baggies schon ziemlich cool, als ich.
Ja, aber es gab ja coole Baggies und nicht so cool. Also Baggies, so besprühte, so Airbrush-Motiv-Baggies waren schon damals uncool.
Ja, das stimmt schon.
Ich weiß auch noch, vor ein paar Jahren kamen plötzlich die Schnellfickerhosen zurück.
Ja.
Und die waren auch nie cool.
In Berlin auch immer noch.
Ja. Naja. Das ist etwas, was ich nicht checke, weil es gäbe so viele Sachen aus den 90ern, wo ich sagen würde, das ist doch cool, wenn die zurückkommen, aber die kommen immer nur die Scheißsachen
zurück. Was wäre denn cool?
Es gab gerade die Skater-Mode, da gab es in den 90ern ein paar geile Labels, die geile Prints gemacht haben, geile Shirts und so Fakt und sowas. und Stupid und wie sie alle hießen und ja. So. Dann, die hatten so geile Motive alle und die haben dann auch, es gab damals, kann ich mich noch erinnern, eine Jeansmarke, die hieß Seedless und die waren so leicht baggy-mäßig angehaucht und die hatten unten in der Naht so eine ganz kleine versteckte Tasche mit Klettverschluss, wo,
für
du,
Weed,
dein,
ja.
für, wo du dein Weed drin verstecken
ja,
konntest.
Ja, genau, ja, genau sowas. Ja.
Sowas
haben doch Kangaroos auch.
Kangaroos haben es auch?
Die haben es immer in der Lasche, glaube ich.
Ach, stimmt.
Ja,
ja stimmt, ich erinnere mich. Ja. Aber sowas wird heute, sowas wird dann plötzlich nicht wieder cool.
Ja, aber Weed ist ja jetzt auch vielleicht
ja,
nicht Weed, mehr ganz so.
Das stimmt, nicht mehr schlimm. Ganz so.
Ich weiß es nicht. In Bayern wahrscheinlich immer noch eigentlich.
In Bayern immer noch, aber es wird ja gerade entkriminalisiert, aber ja. so diese, ich weiß auch nicht, diese coolen Prints und so, das war irgendwie, das war cooler. Naja, aber wo wir gerade bei Weed sind, kommen wir zur nächsten Frage aus deinem Song. Welche Drogen sind der Shit?
Ich glaube gar keine. Aber der Shit im Sinne von, das kann man ja auch erstmal fragen jetzt, also was gerade in ist, weiß ich eh nicht. Und welche Drogen geil sind, weiß ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube keine. So, vielleicht Alkohol.
Ich finde ja, find Alkohol auch super. Ich finde das immer so interessant, dass so, es werden immer mal wieder so Drogen, es wird immer mal wieder viel über Drogen berichtet, wo man so denkt, wieso sollte ich mir das denn reinpfeifen? Also so, wenn ja. ich so von so Messleuten höre.
Ja, das finde ich echt krass. Aber das ist ja, vielleicht ist, muss man da einfach jemand anders in einer anderen Situation sein. Ich finde es auch immer völlig absurd, Krokodil.
Ja.
Warum sollte man das nehmen? Wieso?
Jetzt schon beim Namen.
Ja, ja.
Mega abgeturnt.
Ja.
Ich finde, weil ein Freund von mir, der hat mal vor vielen Jahren, ich glaube, das ist jetzt über 20 Jahre, 25 Jahre wahrscheinlich her, da hat er mir gesagt, er hätte mal Heroin probiert. Und ich habe mich super erschrocken. Ich hab gesagt, bist du bescheuert oder
ja.
so? Also, ne, er hat sich da so richtig so einen Versuchsaufbau gemacht. Er ist auch, also so viel kann ich schon wegnehmen, nicht süchtig geworden. Ne? Ja. Es ist bei diesem einen Versuch geblieben. Aber der hat gesagt, als er das genommen hätte, hätte er sofort verstanden, wieso Leute davon süchtig
werden. Ja, das habe ich öfter schon gehört, sowas. Ja.
Das ist so krass, weil er meint, das wäre so ein krasses Gefühl gewesen. Und deswegen ist es super gruselig. Also deswegen ja. habe ich da auch immer einen riesen Bogen drum gemacht.
Ja.
Aber ich check dann manchmal nicht, weil ich habe dann das Gefühl, es gibt doch manchmal so Drogen, die sind so witzig, weiß ich nicht. Pilze, sagen die Leute immer, sind voll geil und ja. sind so mega witzig und so. Wieso konzentriert man sich nicht auf Sachen, die so witzig sind, sondern auf Sachen, wo so mittlerweile auch jeder weiß, okay, wenn du Mess nimmst und darauf hängen bleibst, dann, ich hätte einfach Angst, dass mir sofort die Zähne ausfallen zum Beispiel.
Ja, man sollte es verbieten.
Ja.
Ja, ich weiß es auch nicht. Pilze würde ich zum Beispiel auch nicht nehmen, da habe ich irgendwie zu viel Schiss, dass ich da irgendwie hängen bleibe oder so.
Dass du ja. das Dämonen dass, in dir stecken.
Dass ein Horrortrip einfach wird. Es ja. wird wahrscheinlich ein Horrortrip bei mir werden.
Ja.
Kiffen wurde ja schon ein Horrortrip bei mir, insofern.
Ah, wirklich?
Ja, ja. Ich habe sehr viel gekifft, bevor ich 18 wurde und eigentlich mit 18 dann schon wieder aufgehört,
ja.
weil das dann doch nicht mehr so geil war auf einmal.
Ich habe auch, ich glaube, zwischen 17, 18 und 20 so ungefähr gekifft und ich habe dann auch aufgehört, weil es mir zu langweilig wurde. Ich habe einfach irgendwann gedacht so, ja, dann sitzen wir abends rum und kiffen ein, dann lachen alle und dann pennen alle ein und dann ist...
Das klingt auf jeden Fall gesund.
Was hat man denn davon?
Ja.
Das war mir irgendwie zu boring.
Ja.
Ja. Naja. Können wir also auch nicht so richtig beantworten, aber da gibt es
sicherlich
andere Experten ja. für. Was ist denn meine Meinung zur Corona-Politik? Ach, da sind wir jetzt im Wespennest.
Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Interview mal geben wird. Na, die ist doch zum Glück jetzt vorbei, oder? Muss man ja. keine Meinung mehr haben.
Ja.
Ich habe auch drüber nachgedacht,
sehr gute Einstellung.
Ob die Zeile doof ist, weil die das ganze Album und den Song so voll in so eine gewisse Zeit für immer
ja.
bleiben lässt. Aber dann habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, einfach zweite Zeile auf dem Album Corona.
Das finde ich interessant aus künstlerischer Sicht, weil man ja, glaube ich, wenn man Sachen kreiert, immer so das erstmal so den Anspruch hat oder den Willen hat, dass das zeitlos funktionieren muss, was
ja,
man
ja,
macht.
Genau.
Und Ich habe mal so ein Buch geschrieben, wo ich auf so eine Reise gegangen bin. Habe ich so eine Interrail-Reise durch Europa gemacht. Und meine erste Station war Amsterdam. Und ich habe mich mit einem Freund getroffen und so. Und irgendwie so die ganze Erzählung, dann ging da los. Und das war irgendwie alles ganz schön. Und mein Plan war, am nächsten Tag nach Paris zu fahren.
Mhm.
Weil ich bin in so Ferienorte meiner Kindheit gefahren. Und dann sind wir abends irgendwie ausgegangen, sind was trinken gegangen. Und dann irgendwie schreibt ihm seine Freundin eine SMS, irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas komisch, ja, keine Ahnung. Und ich komme ins Hotel, mache den Fernseher an und es war die Nacht vom Bataclan,
mhm.
von den Anschlägen in Paris.
Ja.
Und es war klar, ich kann morgen nicht nach Paris fahren. Und dann bin ich halt nicht, dann bin ich woanders hin und so weiter. Aber ich habe, als ich es dann geschrieben habe, wirklich mir ewig einen abgebrochen und überlegt, schreibe ich es rein oder nicht. Und ich habe es nicht reingeschrieben. Und jetzt im Nachhinein denke ich, so dumm, also
ja,
so dieser Ewigkeitsanspruch, den man
ja.
in so einen Stoff hat, ist einfach total lächerlich.
Es ist ein bisschen lächerlich, ja, weil, ja.
Also ich fand es bei mir lächerlich.
Ich will dich jetzt auch nicht zu hart dissen, ich habe es auch nicht gelesen, aber es ist, ja, man schreibt dann halt wahrscheinlich nicht die Bodenbrocks oder so.
Ja,
also, und deswegen,
genau.
ja.
Es ist ja komisch, ne, dass man wenn man im kreativen Prozess steckt, den Gedanken hat, nee, ich muss das zeitlos gestalten.
Ja, aber es ist auch, also zum Beispiel, ich habe ja den Song Feeling gemacht, 2021 auch, und habe den dann so im Sommer rausgenommen, weil ich dachte so, jetzt passt der Song, da war dann gerade alles wieder locker und so. Ja. Und da gibt's so eine kleine Bridge drin und die habe ich dann im Nachhinein noch so geändert und da ist dann so eine Stelle drin mit, ich bin gut gelaunt und frisch geimpft und ich glaube, eine gewisse Bubble hat das auch gefeiert, aber das bereue ich im Nachhinein schon sehr, weil das bleibt jetzt für immer in diesem Song und das setzt den auch für immer in so eine Zeit und das positioniert den auch so krass politisch, obwohl der echt nicht so sonderlich politisch ist, der Song. Mhm. Und dieses aufgeladene Thema, so, wo es irgendwie nur zwei Seiten gab und alle waren so super emotional, finde ich, hat eigentlich in dem Song gar nichts zu suchen.
Ja.
Damals dachte ich, ich muss das unbedingt machen. Ja. Irgendwie so einen Bezug jetzt nehmen auf die Zeit und das finde ich jetzt nicht so gut gealtert.
Aber dann ist es ja, wenn du das Gefühl, als du ihn gemacht hast, hattest, dass du es unbedingt machen musst, dann ist es ja, du musst dann seinen Frieden damit machen.
Habe ich auch, okay. Also alles gut, aber ja.
Aber es war ein sehr guter Song, es war ja so ein Clubbanger, also ein Haus, ein Hausbeat.
Ja, genau, es war so ein Haussong,
Ja, das hat mir sehr gut gefallen damals. Das hätte ein viel größerer Hit werden müssen, irgendwie.
Ja, das ist oft so bei meiner Musik.
Aber manchmal ist es auch so, ich glaube, das Timing ist so krass entscheidend für so saisonale Hits.
Ja, es ist immer ganz viel Glück. Und ich hatte bisher noch nie diese Prise, dass es so ein richtiger Riesenhit wird.
Wärst du damit auch bei so einer RTL 2 Mallorca-Show aufgetreten?
Nee. Das auf keinen Fall.
Das muss man vielleicht dann machen, wenn man Hit landen will.
Glaub nicht. Also es ist ja je nachdem, wie man Hit definiert, aber.
Ja. Ich mache sowas immer aus so einem reinen Interesse schon heraus, weil ich einmal sowas, ich sage immer bei allen Sachen, ich will es immer alles einmal gemacht haben.
Ja.
Und es ist meistens sind solche Dinge total furchtbar. Aber es ist so, ich stehe dann so, wenn ich dann da bin, stehe ich so daneben. Ich war mal bei einer Sendung, das war der große RTL-Kirmes-Test.
Ja.
Und da war ich in einem Team mit Gülcan und Joey Heintle. Und wir mussten gegen andere Teams so mit Bachelor-Leuten und so antreten und so Spiele auf der Kirmes in Düsseldorf machen. Und da bin ich, aus dem einen Grund, das haben Hugo Jambay und Heller von Sinn moderiert und ich sag alles zu, wo Heller und Hugo dabei sind, aus Prinzip. Aber da, ich wollte auch einfach so, ich liebe Kirmes und ich wollte einfach so dabei sein. Und es war so krass, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich stehe einfach so neben denen allen. Also ich war auch so eine Art Zuschauer, weil die auf so eine Art miteinander kommuniziert haben und da sich präsentiert haben, die mir total fremd war oder ist. Und das fand ich sehr, sehr erstaunlich, da so dann dabei zu sein.
Ich bin, glaube ich, auch generell ein offener Mensch und ich glaube tatsächlich, das klingt vielleicht arrogant, aber ich glaube, ich würde in den meisten Kontexten funktionieren, so auf Entertainment-Niveau, aber ich glaube, es gibt schon gewisse Dinge als Künstler, wo man sich auch fernhalten kann und soll. Also so, damit man noch irgendwie eine Art von Profil hat. Ja, ich glaube, irgendwo ist es dann, also da muss man immer natürlich von Fall zu Fall, von Anfrage zu Anfrage entscheiden, aber so Trash-TV ist auf jeden Fall zum Beispiel eins zu krass oder so Playback-Mallorca-Shows oder so, das könnte ich nicht machen. Das könnte ich höchstens mit einem anderen Projekt, mit einer Verkleidung machen. Oder so. Da würde ich es dann auch lustig finden. Aber so mit meinen Sachen, das, ich weiß nicht, ich denke dann auch immer, das passt da gar nicht hin, die Leute verstehen das auch nicht und so. Selbst sowas wie Feeling, vielleicht noch am ehesten. Aber ich
glaub, Feeling wäre schon.
Feeling wäre wahrscheinlich schon gegangen, ja.
Also kein, also wir werden kein Fit Tony bei Promi Big Brother sehen.
Nee, sind da überhaupt Promis? Ich weiß es gar nicht. Man kennt die doch immer gar nicht.
Also du würdest da auf jeden Fall den Promi-Faktor deutlich erhöhen in diesem Format.
Ja, nee, das wäre nichts, glaube ich.
Ja. Mich haben sie auch mal angefragt, aber da bin ich dann, bin sogar ich.
Ja.
Also, weil ich will mich jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit duschen und so. Und irgendwie, da habe ich, das turnt mich einfach ab. Wenn ich abends immer nach Hause könnte, dann würde ich es machen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja die Idee von der ganzen Sache, dass man ja auch irgendwann durchdreht. Ja. Und vielleicht hätten die denn in mir auch jemanden gefunden, der da gut anfällig für ist. Und ich will auch in der Öffentlichkeit nicht durchdrehen. Also.
Na, absolut.
Ja.
Was haben wir als nächstes für eine Frage? Welcher tolle Artist dominiert denn momentan die Charts?
Das ist krass, wie das dauert noch lange hier. naja, es ist Nina Chuba, oder? Ist doch klar.
Ja, Nina Chuba ist super. Ich war zuletzt bei so einer Diffus-Sendung und da habe ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen, Nina Chuba, nice, aber die Queen of German Rap bleibt Cora E.
Ja, ist doch eine stabile Aussage.
Das stimmt, aber es ist wirklich eine Aussage, mit der nur wir Älteren was anfangen können.
Ja, ist ein hängengebliebener, aber stabile Aussage, sehe ich auch so. Ich glaube, Nina Chuba ist ja auch irgendwie mehr als Rap oder irgendwie, ich sehe die gar nicht so sehr als Rapperin, obwohl ich weiß, die rappt auch.
Mhm.
Aber das ist für mich einfach eine große Popkünstlerin irgendwie. Und da gehört Rapper heutzutage eigentlich in der Regel auch irgendwie dazu.
Würdest du eine Nina Chuba Feature machen? Also würdest du sie auf dem Song featuren?
Sofort, klar. Ich bin ja nicht bescheuert. Also, ja klar.
Ja, die ist irgendwie cool, ne? Die hat es geschafft, gleichzeitig Pop und Real zu sein.
Ja, sehe ich genauso. Da gab es ja viele so Debatten irgendwie drüber. Also habe ich so am Rande mitbekommen, dass da sehr viele Vorwürfe, so, wie nennt man das, Industry-based Vorwürfe und so. Ja. Nee, wie nennt man das, Plant? Ich habe gerade Plant-based im Kopf gehabt. Ja. Industry-Plant irgendwie so. Aber irgendwie, das, ich weiß auch nicht. Da ist halt eine sehr junge, sehr erfolgreiche Frau und dann gibt es halt immer Kritik. So. Das ist halt echt faszinierend, wie auffällig das ist, wenn das halt bei Frauen, wie viel mehr da so eine Kritik kommt als bei den ganzen Dudes. So.
Das ist krass, ne? Also gerade die Charts sind immer noch ein ultra misogynes Areal.
Ja, ich glaube, die ganze Musikwelt auch auf eine Art. Ja. Also da tut sich auf der Art auch wieder extrem viel, aber ja.
Hätte man gedacht, dass es irgendwie schon weiter wäre. Was war denn gestern bitte los da im Sommerhaus der Stars?
Da sind wir wieder beim Trash-TV. Ich habe keine Ahnung.
Hast du schon mal Sommerhaus der Stars geguckt? Nee. Hast du irgendeine dieser Sendungen schon mal geguckt?
Was sind denn die anderen?
Ex on the Beach heißt, glaube ich, eins. Nee. Dann Paradise, nee, wie heißt der Island? Irgendwas mit Love Island oder so, wo die alle nackt, ist das, wo die sich alle nackt kennenlernen?
Kenne ich alles nicht, ich kenne nur vom Namen.
Und nee, Adam und Eva heißt es, glaube ich, wo die sich nackt kennenlernen oder so.
Too Hard to Handle habe ich mal.
Stimmt, das ist, glaube ich, Netflix.
Aber die englische Originalversion.
Klar.
Mit so geilen UK-Ärzten. Ja, es war schon ein bisschen lustig, aber es war auch nicht freiwillig.
Ich habe so ein RTL-Streaming-Abo gerade und da habe ich dann zuletzt eine Sendung gesehen, die heißt Prominent getrennt, wo so Ex-Bachelor-KandidatInnen, die auch zum Teil eben dann Pärchen sind, aber dann eben nicht mehr, dann nochmal in so eine Spielshow müssen, wenn sie nicht mehr zusammen sind und dann da zusammen so Spiele machen müssen und dann dazu gezwungen werden, sich zusammen hinzusetzen und zu besprechen, was in ihrer Beziehung schiefgelaufen ist.
Das ist ganz schlimm, ich will damit nichts zu tun haben.
Das ist wirklich krass.
Ich judge das auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. So Trash-TV, ich will da auch nicht zu moralisch sein, weil ich eigentlich auch keine Ahnung davon habe, aber wenn du das schon wieder erzählst, da bin ich auch schon so. Also ich kenne einige Leute, es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, habe ich zumindest in meinem subjektiven Eindruck das Gefühl, es gibt viel mehr Leute, die das auf einmal gucken, so. Oder mehr Leute, mit denen ich jetzt zum Beispiel befreundet bin, so irgendwie so Leute in der Bubble. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was das ist. Ich finde es so, aber ich habe halt auch keine Freude, mir das anzugucken. Ich denke, ich habe nur Mitleid und die tun mir leid, die Leute. Ja. Und ich denke mir so, oh Gott, das ist alles so schrecklich. Ja, ich kann dem leider nichts abgewinnen.
Ja, Maria kann das auch nicht gucken, weil sie findet das einfach so unangenehm, den David.
Genau, ich finde es auch ganz schrecklich.
Ja. Ich habe da so ein, ich weiß auch nicht, was das, ich kann das auch nicht alles gucken, ich kann ganz viel davon gar nicht gucken, aber dann manchmal bleibt man so bei einer hängen, bei einer Sendung. Und da war das so, weil ich so fasziniert davon war, was die bereit sind, einfach preiszugeben. Also auf was für eine Art auch und so. Ich würd einen Teufel tun, mich mit irgendeiner Ex in so eine Sendung zu setzen und da irgendwie unsere Beziehung zu besprechen. Das finde ich faszinierend, wie weit die bereit sind zu gehen für Sendungen.
Ja, das tut mir nur leid irgendwie, weil die sich auch davon irgendwas versprechen, was wahrscheinlich gar nicht eintritt.
Nee, weißt du was, glaube ich, weißt du, was das Allerbitterste ist? Die verdienen x-mal besser als wir beide.
Ach, ist es so wenigstens? Ja, dann.
Die verdienen alle super und die machen diesen ganzen Trara. Für die ist es einfach alles Business. Für die ist einfach.
Aber wenn die wirklich so gut verdienen, dann finde ich es wieder irgendwie okay. Dann haben die ja wenigstens was davon.
Wer hat da letztens nochmal welches dumme Wort gesagt? Im Moment fliegen eine Menge dummer Wörter durch die Gegend, muss man ehrlicherweise sagen.
Also ich wollte gerade schon was sagen, aber das ist eher die Antwort für die nächste Frage. Jetzt sind es auch wieder Minenfelder, über die wir gehen. Wer hat denn das mal welches dumme Wort gesagt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
Also zum Beispiel, ich überlege gerade, zum Beispiel hat es jetzt Montag, Mitte Juli gestern, kam ein Artikel, ein Interview raus in der Bild am Sonntag, ein Interview mit Carsten Linnemann, der ja jetzt der neue Sprecher von Friedrich Merz ist. Mhm. Und der hat irgendwie gesagt, man müsste diese Straftäter in Schwimmbädern, da müsste es ein Gericht geben, das die noch am Abend verurteilt. Also wenn sie mittags eine Tat machen, sollen die noch abends verurteilt
werden. Oh Mann, es ist aber eigentlich alles so beängstigend, dass ein CDU-Politiker, ein Hochrangiger sowas fordert. Das ist halt so, ja, lass uns das doch auf dem Marktplatz machen. Lass doch am besten noch ein paar Galgen mitbringen.
Also jetzt kommt dann, wozu braucht ein Straftäter eigentlich Finger?
Ja. Und wozu eigentlich einen fairen Prozess und einen Anwalt?
Ja. Das ist dieser Populismus, also das steckt ja im Grunde genommen drin, wer hat welches dumme Wort gesagt, ist ja diese Tendenz gerade irgendwie andauernd alles auf der maximal populistischen Art und Weise zu beantworten.
Ja.
Ist super gruselig.
Das steckt da auf jeden Fall auch mit drin, ja. Aber es steckt auch für mich auch mit drin, dass halt wirklich alle paar Wochen was die nächste Frage, es geht ja jetzt fast direkt über in die nächste Frage, welche Sau wird denn jetzt aktuell durchs Dorf gejagt? Das ist halt auch, das ist ein ganz schwieriges Thema. Zu Recht Leute die ganze Zeit durchs Dorf gejagt werden, aber es auch so eine Kultur dadurch sich ergeben hat, dass es, glaube ich, Leute gibt, die das als Antrieb haben, da irgendwie mitzumachen bei solchen Sachen. Und das finde ich auch auf jeden Fall eine weirde Entwicklung, sag ich mal.
Ich finde es auch weird, dass es so Sachverhalte gibt, denen man zustimmt, aber man davon genervt ist, dass andere, die so übertrieben, oder nicht übertrieben, aber auf so eine Art anklagen, die man nicht.
Diese Debatten werden in der Regel so geführt, dass sie halt der Komplexität der Realität nicht so gerecht werden, sage ich mal. Das ist so ein bisschen, was mich daran stört. Aber ich glaube, welche Sau jetzt gerade aktuell ins Dorf gejagt wird, ist Jonah Hill.
Aber habe ich ja gerade eben auch schon gemacht.
Genau. Ja. Das ist, glaube ich, das Neueste jetzt aktuell zur Aufnahmezeit, oder?
Aber ich fand diese Nachrichten von dem auch richtig maximal unangenehm.
Es war super unangenehm. Es hat mich wirklich ein bisschen getroffen, weil er auf eine Art schon so ein Vorbild ist in vielen Belangen. Und offensichtlich ist er halt ein krasser Idiot. Also es ist auch schwierig, da Worte zu finden, weil man das alles so, weiß ich nicht, kann auch einem falsch ausgelegt werden. Weiß ich nicht, vielleicht ist er auch mehr als ein Idiot. Aber ich hatte tatsächlich auch so, das ist total falsch, aber ich hatte auch, aber das habe ich vielleicht auch schnell, hatte ich auch so Mitleid mit ihm, was, wie gesagt, sicher falsch ist, aber ich habe auch so gedacht, krass, ich hätte nicht gedacht, dass er so noch ist. Mhm. Also das hat mich so schockiert, dass er so eine Wurst ist. Mhm. Natürlich ist er mehr als eine Wurst, ist halt offensichtlich gefährlich oder so. Aber irgendwie, das passt ja so gar nicht zusammen mit dem Bild, was alle von dem haben. Ja. So, dass er das alles so irgendwie überwunden hat. Er ist halt offensichtlich immer noch der extreme, komplexbeladene Trottel. So.
Aber ich verstehe es. Ich hatte auch wirklich in so einem, als ein Reflex darauf, hatte ich auch so kurz Mitleid. Weil ich gedacht habe, weil man ja daraus einfach merkt, dass da einfach so eine Maximalunsicherheit einfach nur draus spricht und nichts anderes. Aber klar, am Ende musst du dich so weit unter Kontrolle haben, dass du sagst, ich kann sowas niemandem schreiben. Also er kann das ja für sich in sein Tagebuch oder so, aber das kannst du ja niemandem als.
Was die ganze Debatte noch für eine Komponente hat, die ich irgendwie abgefahren finde, ist so dieses, es gibt ja dieses Twitter-Pattern, Männer machen lieber das und das, als in Therapie zu gehen.
Ja.
Und generell habe ich so das Gefühl, Therapie ist so in, ich sag jetzt mal in unserer Bubble oder noch in einer etwas größeren Bubble, ist halt so ein bisschen die Antwort auf alles immer oder so, das wird halt immer so gefordert und ich hatte neulich den Gedanken, es hat fast schon sowas Religiöses, also das auch sowas Missionierendes, was ich ja eigentlich gut finde, was ich selbst auf dem Album ja sogar teilweise, würde ich sagen, auch in so eine Kerbe schlage, aber das ist halt das Beispiel von so, guck mal, da ist ja der Mann, der in Therapie gegangen ist und sogar einen Film über seinen Therapeuten gemacht hat und alle haben ihm zugejubelt. Und du merkst ja an diesen Nachrichten auch, er hat da ganz viel gelernt, aber halt ganz viel auch nicht.
Oder die wichtigen Sachen.
Genau, also er benutzt diese, das war ja auch der Vorwurf dann im Internet, er benutzt Therapiesprache.
Ja.
Aber man könnte halt auch sagen, er wurde therapiert, aber hat halt das nicht verstanden. Oder er wurde falsch therapiert. Oder? Ja. Aber auf jeden Fall hat er das durchgemacht und für sich sozusagen in seinem vielleicht Narzissmus Sachen rausgezogen, die aber seine Probleme nicht lösen, sondern die nur auf ein anderes Level bringen.
Mhm.
Und das fand ich da irgendwie, ich weiß nicht, fast ironisch an diesem Fall, dass es so immer heißt, Therapie, Therapie. Und dann sieht man diesen offensichtlich irgendwie durchtherapierten Typen, der das aber nur nutzt für seine Scheiße.
Ja. Aber das finde ich interessant, weil das fand ich nämlich tatsächlich auch das Spannendste an der Debatte und finde ich auch immer noch, dass es jetzt so eine Debatte über Therapiesprache gibt. Ich habe auch das Gefühl, in der Sprache, wie wir irgendwie miteinander kommunizieren, wie in Streits kommuniziert wird, wie auch, keine Ahnung, irgendwo zwischenmenschlich kommuniziert wird, auch in Konfliktsituationen und so, gibt es wirklich mittlerweile sowas wie so ein Therapiesprech oder so Begriffe, die wirken, als kämen sie aus dem therapeutischen Kontext, die jetzt von Leuten einfach so in allen Situationen benutzt werden. Also auch Sachen, auch so esoterisch, auch so Sachen wie so Achtsamkeit oder sowas, was noch so vor 10 Jahren jeder einfach hauptsächlich in der Psychotherapie verortet hätte.
Ja, krass, ist auch toxisch.
Ja, total.
Also das Wort ist, finde ich, auf jeden Fall langsam so, dass es eigentlich keine Bedeutung mehr hat fast, weil das alles ist immer toxisch.
Ja.
Dadurch werden halt so schlimm toxische Sachen auch abgeschwächt.
Ja. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, man soll das Wort Trigger nicht mehr benutzen, weil das aus dem therapeutischen Kontext stammt
und
nicht so ganz eine klare Definition hat und so.
Ja.
Das finde ich super faszinierend, dass diese Diskussion losgetreten hat.
Ja, voll. Aber die Sprachdebatte ist auch irgendwie anstrengend und ich komme da teilweise auch nicht mehr mit, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also so.
Ja.
Es ist halt oft so gut gemeint und dann nach ein paar Jahren oder vielleicht auch schneller sagen dann Leute, es ist aber falsch. ihr redet wieder falsch. Und das ist halt, jetzt ist alles, diese ganzen Diskussionen, das geht ja wieder in die Richtung von der Frage davor, wer hat welches dumme Wort gesagt, die sind halt sehr emotional und oft irgendwie gar nicht so zielführend. Oder gerade im Internet hat man ja das Gefühl, es geht ja auch gar nicht um einen Konsens am Ende der Debatte, sondern halt um die Debatte und wer recht hat. Mhm. Das bringt irgendwie auch oft nicht so viel.
Ja.
So, ja.
Aber ich bin gespannt, wann da sozusagen der nächste Schritt kommt, weil wir müssten jetzt, finde ich, in den letzten 5 Jahren oder ungefähr, jetzt einfach so grob über den Kamm geschoren, 5 bis 10 Jahren müssten wir eigentlich alle gecheckt haben, okay, wir haben das jetzt mal ausprobiert mit dem sich Sachen vorwerfen und sich irgendwie sagen, nee, das ist scheiße, mach das nicht und so und sich so Sachen irgendwie auferlegen sozusagen. Ja. Und wir haben jetzt alle gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Jetzt müssten wir als nächstes zu dem Schritt kommen zu sagen, lass mal versuchen, so miteinander umzugehen, dass wir uns trotzdem noch auf eine Art irgendwie respektieren und sagen, okay, du siehst es anders, aber guck doch mal, sieh es doch mal so oder, ne? Ja. Also, dass man versteht, dass man es versucht, verständnisvoller einander zu erklären. Müsste das nicht der nächste logische Schritt sein? Oder kann, weil ich habe das Gefühl, weiter kann es gar nicht eskalieren.
Nee, naja, die Leute können sich halt hauen oder so, ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht so an, als weil das würde sich ja eher anfühlen wie ein Schritt zurück in so eine Diskussionskultur. Vielleicht gab es die auch nie, ich weiß es nicht. Ich bin überfragt.
Deswegen gehen wir schnell zur nächsten Frage. Wieso ist das schöne Geld vom Konto wieder weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Gerade so, wenn man Künstler ist. Ja, ich weiß nicht, so ich habe mit vielen MusikerInnen drüber gesprochen auch, es gibt so einen Punkt, wenn man Musik macht und dann ist man auf einmal ein bisschen erfolgreich oder mehr erfolgreich, da denkt man, ah, ich habe voll viel Geld, aber was, das gehört so zum Lehrprozess hinzu, das hat man dann gar nicht. Also, aber das geht wirklich ganz vielen MusikerInnen so, auch großen Bands und so, dass man eigentlich keinen Überblick hat und das ist relativ komplex zu sagen, warum das so ist, aber man hat irgendwie so Geld auf dem Geschäftskonto, wenn man dann irgendwann zum Glück professionell ist und ein Geschäftskonto macht, was man schon längst hätte haben sollen. Und dann kommen halt irgendwann kommt das Finanzamt und dann kommt aber nicht nur das Finanzamt, sondern irgendwann kommt auch zum Beispiel die Booking-Agentur, die irgendwie ein Jahr lang vorgestreckt hat und man hatte selber im Kopf, naja, so ein Drittel gehört denen und man gehören denen aber 2 Drittel. Ja. Und den Rest gehört dem Finanzamt und der Rest gehört dem Management. Und dann war man irgendwie 1-2 Jahre erfolgreich und denkt irgendwie so, ah geil, jetzt bin ich aufgestiegen in der Gesellschaft und ich gucke mir mal eine Wohnung an oder so. Ja. Eine ganz kleine nur und dann checkt man aber so an, nee, ich bin genauso weit weg von einer Wohnung wie immer davor. Ja. Ich glaube, daher kam die Zeile irgendwie. Das Geld ist immer wieder weg, ohne dass ich jetzt auf hohem Fuße lebe. Aber ich bin auch viel Taxi gefahren, muss man fairerweise sagen.
Uber ist immer, bei Uber gibt es immer so geile, und Uber und Bolt.
Haben immer ich sage immer Taxi, aber ich meine immer nur Bolt und Uber.
Die haben immer so Coupons, dass dann wieder 15% billiger ist. Ja. Da freue ich mich auch mal. Es ist ja auch so, als Selbstständiger, dass man hat so ganz lange so, sieht man das so schmilzen auf dem Konto und denkt so, ja, so jetzt, ich krieg's irgendwie gerade noch so hin und so. Und dann kommt mit einmal so ein Riesenbatzen und man denkt so, ah geil, jetzt ich werde jetzt 2 Jahre überhaupt keine Probleme mehr haben, bis dann so ein halbes Jahr rum ist und wieder an diesem Schmilzpunkt angekommen ist.
Ja.
Das ist so, man hat so gar keine Planungs, weil man auch so super oft Rechnungen dann noch hinterher rennen muss und so, das ist ja so das Weirde daran, finde ich irgendwie.
Ja, voll, aber ich könnte jetzt auch nicht tauschen und dann in so einen Job gehen, der so sicher ist und wo ich dann weiß, den verliere ich nicht und das mache ich jetzt 40 Stunden die Woche für irgendwen.
Aber hast du das manchmal nicht so als Fantasie, dass das, ob das schön wäre?
Doch, ich habe es manchmal als Fantasie, wenn ich an so Unternehmen vorbeigebe und so Schilder hängen wie Glaserei Meier, ist natürlich wirklich nur Quatsch, romantisierter Quatsch, aber denke ich mal, wäre ich der Glasermeister Meier, wäre ich viel glücklicher. Dann hätte ich nicht dieses Künstlerleben mit dem ganzen Drama und so, sondern einfach, ich wäre einfach jeden Tag hier, würde mein Glas machen, ein paar Aufträge erfüllen. Aber wahrscheinlich hasselt der Glasermeister Meier auch.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß. Der wäre wahrscheinlich viel lieber so, würde der so Buntglasscheiben machen. So.
Ja, vielleicht ist er auch ein Künstler.
Ja. Der Struggle ist auf jeden Fall real. Warum zum Teufel war der Tatort Sonntag wieder schlecht? Wie können wir den Tatort eigentlich retten? Oder ich meine, wahrscheinlich hat niemand das Gefühl, dass er gerettet werden muss, weil läuft ja, aber.
Ich glaube, es läuft ganz gut, ja. Das ist echt eine gute Frage. Könnte von mir sein. Nee,
ich habe ja auch eine Petition, dich zum Tatortkommissar zu machen.
Das stimmt. Hat bisher nichts gebracht, leider. Aber warum der Tatort oft so schlecht ist, ich kann es nicht so genau beantworten. Das ist irgendwas Strukturelles. Da reden dann zu viele Leute mit oder da. Manchmal, glaube ich, wollen dann auch tolle FilmemacherInnen viel, aber die Struktur und das Geld reichen gar nicht.
Ja.
Und die Bücher sind auch irgendwie oft nicht so gut. Und ja.
Ja. Aber da könnte ich, es gibt so viele Punkte, wo man ansetzen könnte. Man könnte ja sagen, okay, das Geld ist immer knapp, aber dann versucht man halt was Geiles mit knappem Budget zu machen. Das ist ja zum Beispiel noch realistisch.
Ja.
Aber wenn das Buch scheiße ist, kann man einfach nichts machen. Und da, das heißt, das Buch muss ja von so vielen Stellen abgenickt werden. Das muss man so, vielleicht muss man es wieder so ein bisschen machen wie so Bands in der DDR damals, die so, wenn sie ein Album gemacht haben, haben sie so drei extra schlimme Songs geschrieben, die so ganz klar gegen den Staat waren.
Damit die zensiert werden.
Genau, damit die zensiert werden. Und die, wo es ein bisschen subtiler war, sind denen dann nicht mehr aufgefallen.
Ja.
Vielleicht muss man es so machen.
Richtig geil. Ja, voll. Aber vielleicht wollen dann auch die 10 Millionen, die Tatort gucken, vielleicht wollen davon halt auch 9 Millionen 500.000 das genau, wie es ist.
Ja, wahrscheinlich.
Deswegen gucken es ja so viele.
Ja, wahrscheinlich.
Also manchmal gucken es echt 10 Millionen Leute. Das finde ich schon krass viele.
Ja, krass. Ja. Habe ich auch zuletzt, habe ich nochmal so alte Quoten irgendwie von so Wetten, dass irgendwann in den 80ern, 90ern gesehen, oder ich habe auch zuletzt diesen Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger gehört, wo die erzählen, was sie damals für Quoten hatten.
Ja.
Also auch, ich glaube, war noch vor Privatfernsehen oder kurz nach dem Start. Die haben einfach Shows gemacht, die haben einfach 20 Millionen Leute geguckt. Die haben einfach 25 Millionen Leute geguckt.
Völlig irre.
Das ist krass, ey. Leckt sich heute jeder alle Finger nach.
Das ist ja also dann so jeder dritte Deutsche, jeder vierte
total.
Deutsche, ja.
Crazy, ne?
Ja. Straßenfeger waren das auch dann damals noch.
Ja.
Straßen waren einfach leer, wenn irgendwas lief.
Ja, finde ich auch krass. Aber jetzt, ich glaube, zuletzt hatte auch so ein Münsteraner Tatort irgendwie, der ist ja so mit der beliebteste, ja, wenn ich das richtig sehe. Hatte, glaube ich, auch irgendwie so 17 Millionen oder so.
Ja, kann
so
gut sein.
Krasse Quote. Ja. Ich gucke das dann immer mal wieder aus Interesse so und ich kann mich da auch drauf einlassen in manchen Fällen.
Ich auch.
Aber im Großen und Ganzen denke ich immer so, ich kann das nicht jeden Sonntagabend gucken.
Nee. Es ist halt auch, wenn man so jede Popkultur oder vor allem natürlich die aus Amerika und England und so gewöhnt ist, so wie Leute wie wir, sage ich mal, dann ist es natürlich schwierig, dass dann auch, dann muss man das ja in dem Kontext betrachten. Man kann da nicht das mit Netflix vergleichen oder mit irgendwelchen krassen englischen Krimis oder so. Man muss dann schon auch wissen, ich gucke jetzt Tatort, muss man anders bewerten, sonst wird man ja auch, sonst bringt es nichts.
Ja.
Sonst wird man nur unglücklich.
Ja.
Ja.
Ich versuche mir immer zu sagen, das ist halt das deutsche Law and Order.
Ja.
Dann so der Vergleich zieht bei mir ungefähr.
Das, ja, verstehe.
Ja.
Nicht gut.
So, den Tatort können wir auch nicht retten. Wie sucht man einen Wein aus, wenn nicht durchs Etikett? Das ist tatsächlich auch eine berechtigte Frage, die ich mir auch
stelle. Ich wurde neulich auch schon mal auf diese Frage angesprochen und da hat man mir gesagt, es ist doch ganz einfach, durch den Preis. Teuer ist gut.
Aber es stimmt ja auch nicht immer.
Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich die Zeile auch geschrieben.
Welchen Wein trinkst du am liebsten?
Da fängt schon an.
So Farbe?
Weiß im Sommer.
Mhm.
Auch gern Schorle.
Mhm.
Das outet mich ja schon als Nicht-Weinkenner.
Aber da sagt man doch eigentlich, der ist Riesling. Riesling fährst du immer gut mit.
Ja, genau. Riesling-Schorle. Lecker, erfrischend, finde ich gut.
Ja.
Ja, Rosé mag ich auch gerne.
Ja, ich liebe Rosé, aber ich finde, bei Rosé ist es richtig kompliziert.
Ja.
Weil es gibt, also den gibt es ja von super süß bis super sexy bis von super süß bis super trocken. Und das finde ich, das ist, also ich habe mittlerweile, ich glaube, ich habe herausgefunden, welcher gut ist. Also ich glaube, Bardolino, das ist so, wenn ich das richtig gecheckt habe, so aus der Region vom Gardasee, der ist eigentlich, also ich hatte fast immer, wenn ich etwas gekauft habe, Bardolino auf dem Etikett stand, hat es mir geschmeckt, rosé-mäßig.
Sehr gut.
Deswegen glaube ich, dass das vielleicht
nicht mehr ist. Ausprobieren bald.
Aber ansonsten bin ich da immer, gibt es da immer eine Riesengefahr, dass es einfach viel zu süß ist.
Ja, genau, das mag ich auch nicht so gerne, wenn es so krass süß ist, ja.
Das ist ein Minenfeld, finde ich. Und deswegen ist da das, also
ich ja, es ist eine Wissenschaft, Wein. Und ich bin zu faul, mich da reinzunörden.
Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich finde es immer gut, wenn im Supermarkt im Regal auf dem Etikett dann steht lieblich oder so.
Mhm.
Da steht das ja manchmal so trocken oder lieblich.
Lieblich nehme ich dann nicht.
Genau. Ja, da ist man dann schon so ein bisschen, aber da bin ich auch nicht immer glücklich geworden.
Ja.
Sehr, sehr, sehr kompliziert.
Ja, vor allem, weißt du, wenn du dann in so eine Weinladung gehst und dich beraten lässt, ich finde das auch immer so ein bisschen, ich check das ehrlich gesagt nicht so ganz.
Ja.
Ich finde das bei so, wenn die Leute so, also so Sommeliers oder wenn die Leute sich zu krass reinhören, auch bei Kaffee, wie die Leute den Geschmack immer beschreiben, dann denke ich immer so, hä?
Ja.
Weißt du, ich meine, also die beschreiben ja dann immer so Noten und ich denke dann so, das klingt alles weird oder so. Oder ich will auch zum Beispiel nicht, dass mein Kaffee eine Schokoladennote hat.
Ja,
das habe ich, hab ich immer jetzt rausgefunden, wenn die Leute sagen, es schmeckt nach Schokolade. Ich finde, das hat mit Schokolade gar nichts zu tun, aber schmeckt mir nicht.
Ja.
Bei Kaffee jetzt.
Ja, ja.
Aber ja, die beschreiben ja dann immer irgendwelche Früchte und ich würde die nie rausschmecken.
Ich finde das auch immer so, gerade wenn man mit Experten spricht und in Weinladen geht und sich beraten lässt.
Gut, dass du auch mich gezeigt hast bei Experten.
Nee, ja. Wenn man so darüber spricht, ich finde, das, was die mir erzählen und das Wissen, das ich von denen irgendwie kriege, ist einfach nicht reproduzierbar. Also ja, die sagen, ich würde eigentlich gerne so Läden haben, wo ich reingehe und ich sage zu denen, sagen Sie mir was, worauf ich immer achten muss, mein ganzes Leben lang, damit ich da happy bin und erklären Sie es mir so einfach wie möglich.
Ja,
so,
das können die irgendwie nicht. Aber vielleicht schaffen die ja auch ihren eigenen Job ab.
Ja, aber
geht da auch viel um Show, glaube ich. Oder es ist halt auch so eine eigene Wissenschaft wieder, wenn man da so gar nicht drin ist, wie wenn man ein Instrument lernt oder so, weißt du? Es gibt kein Ende, glaube ich, auch bei diesem Nerdtum nicht. Also, und ich stehe quasi vor dem Berg des Wissens ganz am Anfang und habe auch gar keine Lust, hochzuklettern. Ja.
Aber es schmeckt halt gut.
Also manchmal schmeckt es gut, ja.
Man will ja irgendwie, dass es einfach immer gut schmeckt. Mehr will ich ja gar nicht.
Ja.
Die nächste Frage haben wir eigentlich gerade eben schon beantwortet, waren sie alle immer nett aus dem Internet. Ah. Das ist ja im Grunde genommen, schlägt das eine gleiche Kerbe wie unsere Diskussion über Begrifflichkeiten und so. Wieso liebt mich meine Freundin, wieso ist sie so perfekt? Das ist etwas, was ich auch tatsächlich unterschreiben kann. Also nicht über deine Freundin, sondern über meine, aber...
Ja, weiß ich immer noch nicht.
Weißt du denn, wieso sie so perfekt ist?
Nee. Aber manchmal checkt man ja auch, dass Menschen gar nicht so perfekt sind und dass man auch verliebt war. Aber das ist auch vielleicht besser dann.
Ja.
Also zu idealisieren bringt eigentlich auf Dauer nichts. Ist aber eine Weile schön.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man das macht.
Ja.
Also ich glaube, es gibt auch so einen Übergang von Idealisieren zu einer
Liebe.
Ja, genau. Zu Liebe eigentlich. Ja, genau. Und das ist auch dann innerhalb dieses Liebeskontexts, denkt man das ja immer noch oder da fühlt man das ja immer nur irgendwie dann anders oder andere Sachen, die einem dann wichtiger sind oder so.
Ja, es ist sehr schwer zu beantworten. Also für mich sind ja diese Fragen auch alle, manche mehr, manche weniger, die jetzt mehr, schon auch deswegen habe ich die aufgeschrieben, weil die nicht beantwortbar sind.
Ja. Aber dafür schlagen wir uns bis jetzt ganz gut.
Ja, finde ich auch.
Wir müssen das jetzt durchziehen.
Ja.
Wir kommen zur nächsten Frage. Warum bin ich Ende 30 und mein Job ist deutscher Rap?
Ja.
Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Frage an dich. Dein Job ist ja deutscher Rap und Schauspiel, muss man ehrlicherweise sagen. Also hast ja Gott sei Dank zwei Jobs.
Ja.
Aber hast du das Gefühl, dass das deutscher Rap ein Job ist, aus dem man rauswächst?
Da habe ich mich halt viel mit befasst. Es gab eine Kritik vom Freitag, von der Wochenzeitung Der Freitag. Die war sehr schön, sehr toll geschrieben auch von einer Journalistin. War auch wohlwollend und dann stand aber so, aber eine Sache nervt, dass er immer übers Altern redet und dann hat sie so lustige Zitate rausgezogen und dann so, hatten wir das nicht schon beim letzten Album? Dann irgendein Zitat vom letzten Album, ich war so, ah fuck, und beim vorletzten und dann irgend so ein Zitat vom vorletzten Album und das ist auf jeden Fall was mich irgendwie so umtreibt und was immer wieder in die Texte schafft und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich darf das nicht mehr so obsessiv behandeln, dieses Thema. Ja. Auch wenn das natürlich immer einen selbst beschäftigt, kann das nicht immer wieder in Songs reinkommen. Das ist irgendwie auch übertrieben. Die Zeile finde ich natürlich aber auch selber sehr gelungen und ich finde es eigentlich völlig okay. Ich glaube, man sollte selber nicht die ganze Zeit so drauf rumreiten. Ich sehe auch viele Rapper, die 40 sind und die das zum Beispiel nicht machen, sondern die dann vielleicht auch eher so ein bisschen versuchen, so jugendlicher zu wirken. Vielleicht ist das der klügere Weg oder es ist vielleicht auch egal, aber die ganze Zeit selber drauf rumreiten ist, glaube ich, ein bisschen doof, weil damit macht man sich auch älter, als man ist.
Ja. Leidest du unterm Altern?
Es geht noch bisher. Ich finde es irgendwie schon strange. Also, was mir jetzt bei der Platte aufgefallen ist, die letzte Solo-Platte habe ich vor der Pandemie rausgemacht, das war Andorra 2019. 2015 hatte ich ja so meinen Durchbruch in Anführungsstrichen. Seitdem lebe ich von Musik, das war mit Yo Picasso und da war ich halt schon 30 beim Durchbruch. Mhm. Und dann war ich irgendwie lange so eins der neuen Dinge oder wie das halt so ist in der Musikindustrie und Journalismus, so der könnte das nächste große Ding sein und so. Ja. Habe ich jetzt selber auch nie so wirklich dran geglaubt, das große, große Ding zu sein, sondern ich habe schon so gedacht, ich mache so mein eigenes Ding in meiner Nische und bin da zufrieden. Aber da wird man halt viel so gehandelt, so das ist der heiße Scheiß. Und es war auch bei Andorra, glaube ich, noch so. Und dann sind irgendwie 4 Jahre vorbei, Pandemie war dazwischen und ich komme mit dem Album und ich habe irgendwie einen ganz anderen Status bekommen und komme die ganze Zeit so als Veteran oder Legende, werde ich so introduced. Und das finde ich auf jeden Fall super merkwürdig nach 4 Jahren, wie schnell das geht so. Ja, es ist natürlich sehr schnelllebig und gerade jetzt durch TikTok und gerade jetzt immer mehr wirst du halt, denke ich, jedes Jahr neue 18-, 19-, 20-jährige Stars haben, die so krass an einem vorbeiziehen und die einen teilweise kennen, teilweise nicht und man ist halt doppelt so alt irgendwann, aber es ist, glaube ich, ein bisschen normal auch, man muss sich einfach dran gewöhnen, dass das alles gibt. Also viele krasse Rap-Stars in Deutschland sind so alt wie ich oder älter.
Wenn du jetzt zum Beispiel in deine Konzerte blickst oder so, hast du noch eine junge Fan-Crowd oder sind das alles Leute in unserem Alter?
Also es durchmischt sich schon ziemlich. Ich hatte das erste Konzert nach langer Zeit, war jetzt in Hamburg, dieses eigene Open Air. Und das war halt alles relativ klein angelegt. Da gab es in Anführungsstrichen nur 500 Tickets, die waren ziemlich schnell weg. Und ich bin in Hamburg auf die Bühne und dachte so, wow, wie krass, das ist es jetzt. Das ist die letzten Jahre passiert, weil ich hatte das Gefühl, die sind alle älter als ich oder gleich alt. Da waren so viele so, ja, so Leute halt so in den 40ern noch. Und das hat mich irgendwie echt noch beschäftigt, weil die gehen ja dann auch ein bisschen anders ab. Am nächsten Tag war Berlin und es war ganz anders. Es war viel durchmischter. Und ich glaube, wenn man dann auch mehr Karten hat und einen längeren Zeitraum, ist es auch durchmischter. Aber generell waren jetzt bei mir nie so viele Teenager oder so. Ein paar sind da immer dabei, aber der Großteil war jetzt auch vor der Pandemie, die Jahre war immer so studentisches Publikum Mitte, Ende 20. Mhm. Und wenn die jetzt weiter noch kommen, obwohl die jetzt schon über 30 sind oder so, dann ist es ja eigentlich nur ein geiles Zeichen. So, wenn man dann noch auch noch so neue Mitzwanziger erreicht, ist auch gut. Ja. Aber ja, ist eigentlich, also ich bin da schon eher zufrieden mit dem Publikum.
Ist auch interessant, dass ich habe das Gefühl, dass ich habe auch so in den so Mitte, Ende 30 habe ich mir extrem oder vielleicht sogar fast übertrieben viele Gedanken über das Altern gemacht. Also auch so gedacht so, oh Mann, und jetzt ist das Kapitel 30, das ist jetzt irgendwie auch rum und jetzt, ne, so, dann denke ich mir irgendwie so. Und aber so ab den wirklich fast einen Tag nach meinem 40. Geburtstag war so, oh geil, jetzt ab jetzt ist mir alles egal.
Ja.
Also so, dann kümmert man sich da, also bei mir ging es mir so, dass ich mich da dann gar nicht mehr drum gekümmert habe und eher und mir eher so einen Spaß draus mache, jetzt so zu tun, als wäre ich alt oder so manchmal, so als Gag oder so, aber dass mir das gar nichts mehr ausmacht und ich jetzt einfach nur denke, ich mache jetzt, was ich will.
Irgendwie das ist eine gute Aussicht.
Naja, das fand ich echt überraschend, aber das war wirklich, weil ich hatte gedacht, oh Gott, ich hatte so in den 30ern, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das ja hier nochmal ein richtiger Albtraum alles irgendwie so, aber es ist dann einfach von heute auf morgen verschwunden.
Sehr gut.
Na. So, was haben wir als nächstes? Was ist mein Tipp, wer die Grammys und den Oscars kriegt?
Das beantworte ich ja mit einem Adlib direkt danach, Will Smith.
es gibt ja so eine Auszeichnung, wenn du alle vier Oscar, Grammy, Tony,
Golden Globe
und Emmy, glaube ich.
Ah.
Wenn du die fünf, da gibt es so ein...
Krass.
Das haben nur so ein paar geschafft.
Ja.
Aber das gibt es als großes Ziel zu
haben. Ja, voll, Grammy ist ja Musik. Das ist ja dann nochmal,
genau. Und Tony's Musical.
Ach so, ich dachte, Tony ist Fernsehen.
Nee, Emmys ist Fernsehen.
Ah, okay.
Emmys ist Fernsehen, Tony's ist Musical, wow. Grammy's Musik, Oscars Kino und Golden Globe ja auch Kino. Aber das ist,
nicht schlecht.
Gibt es, glaube ich, eine Handvoll Leute, die das geschafft haben. Und da gibt es auch so eine Abkürzung, die sich aus den ganzen Anfangsbuchstaben, aber ich kriege die ganze zusammen. Aber das geht natürlich so rein. Ich meine, das ist jetzt, Grammys waren, glaube ich, gerade, ne? Oscars sind ja auch noch erst nächstes Jahr. Das wird jetzt krass mit diesem, ich finde diesen Streik ja irgendwie ganz geil.
Ja,
das ist so
voll.
Ganz spannend, den zu beobachten.
Ja, das ist wirklich interessant.
Da fragt man sich immer, ob das jetzt wirklich diese Umwälzung geben wird, die man irgendwie so, wo man auch so selber das Gefühl hat, dass die so dringend nötig wären, dass da irgendwie mal alles ein bisschen kreativer forciert wird.
Ja, ich bin da nicht so krass drin, aber ich bin da eher skeptisch auch, was das ganze Thema auch künstliche Intelligenz und so angeht. Also ob die AutorInnen und die Schauspieler, Schauspielerinnen die Macht haben, das so aufzuhalten.
Glaubst du nicht?
Vielleicht für ein paar Jahre.
Ja.
Aber
ich glaube zum Beispiel, dass so eine KI nie so gut wird, ein Buch zu schreiben. Also ich glaube für so, wir hatten es gerade eben schon, so Law and Order, so solche Serien, die so weggesendet werden. Okay, also da hat man auch das Gefühl, da könnte man wirklich eine KI für brauchen. Das
ist auf jeden Fall.
So Fließbandproduktion.
Aber das sind ja trotzdem Menschen, die das machen.
Ja, das
sind
dann
trotzdem arbeitslos.
Ja, das stimmt. Meinst du, dass Deutsche auch mal so einen Writers-Streik hinkriegen oder so einen Schauspielerstreik?
Bei den Writern bin ich nicht so drin. Bei Schauspielern glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht, weil ich glaube, also ich finde es schon in Hollywood faszinierend, dass es irgendwie zu klappen scheint, aber ich glaube, bei SchauspielerInnen ist ja das Grundproblem, wenn jemand, also es gibt zu viele und es gibt zu wenig Jobs und alle wollen es machen und ich kann mir vorstellen, wenn jemand sagt, ich mache das nicht, dass dann jemand anders sagt, ja, ich mache das jetzt, dann mache ich es.
Ja.
Aber klar, wenn natürlich sehr viele namhafte, sehr berühmte Leute das irgendwie anführen, wie jetzt in Hollywood, dann ist es natürlich, hat es einen anderen Druck. So, weil wenn du jetzt Meryl Streep willst, wirst du nicht irgendeine No-Name-Schauspielerin stattdessen nehmen können. Dann gibt es nur noch zwei andere Frauen. Und wenn die mitstreiken, dann kannst du den Film halt nicht machen.
Ja. In Amerika sind auch die Gewerkschaften noch viel krasser, mächtiger als hierzulande.
Die Schauspielgewerkschaft gibt es, glaube ich, in Deutschland, aber ich weiß nicht, wie krass die ist, wie ernst zu nehmen. Aber ich weiß es auch nicht. Also es kann auch sein, dass es dass es krass ist, aber nicht, dass ich wüsste, sag ich mal.
Ja, ich glaube, die ist ganz gut organisiert, aber ich glaube, wie du sagst, also wenn die jetzt streiken würden, gäbe es immer noch genug, die nicht in der Gewerkschaft organisiert sind, die sagen, ja komm, bevor ich gar keinen Job habe, mache ich das eben.
Ja, und viele haben keinen Job halt.
Das ist in der Tat das Problem. Jetzt kommt eine schwierige Frage, die ich am liebsten ausklammern würde. Wer hatte nochmal recht beim Nahostkonflikt?
Ah, Gott.
Ich finde, das ist eine Frage, in die wir Deutsche uns wirklich, unsere Meinung braucht da gar keine. Also da müssen wir uns
deswegen habe ich die auch in den Song getan, weil ich eher, also die Plumpheit, die Dreistigkeit der Formulierung lustig finde in dem Kontext. Und ich nehme das ähnlich wahr wie du. Also es gibt auf jeden Fall eine deutsche Obsession mit dem Thema.
Ja.
Und ich würde eigentlich gerne an der Stelle nicht weiter drüber reden.
Ja, ich auch. Da sind wir uns auch einig. Warum heißt der Arbeitgeber Arbeitgeber, wenn er die Arbeit doch nimmt?
Ja, das ist Propaganda.
Arbeit ist sowieso ein krasses Thema, finde ich mittlerweile. Also so, wir erleben gerade, ich finde wirklich jetzt so in dieser Zeit, in diesen Monaten, Wochen, in diesem Jahr vielleicht, habe ich das Gefühl, erleben wir das erstmal so eine Phase in der, jetzt zu unserer Lebenszeit, in der Arbeit endlich mal wieder ernsthaft diskutiert wird. Also ich meine, wir sind jetzt beide keine Angestellten, aber man kriegt das ja trotzdem mit, dass es so verschiedene Systeme gibt, auch dass so durch Corona hat sich, glaube ich, auch was verschoben, dadurch, dass Leute gesehen haben, ach so, alles funktioniert auch, wenn wir nicht jeden Tag im Büro sitzen. Ja. So Überraschung.
Ja.
Und dass es jetzt eben diese Modelle mit der 4-Tage-Woche gibt, macht ja zum Beispiel auch hier, also Maria Pool Artist, die Firma, die diesen Podcast produziert, die haben jetzt auch eine 4-Tage-Woche und bis jetzt ist da noch nichts nennenswert eingebrochen oder die Firma steht vorm Ruin oder so. Im Gegenteil, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und dass solche Modelle und Prinzipien diskutiert werden und ernsthaft auch ausprobiert werden und so, das ist ja schon eine Zeitenwende, eine Neuerung. Und ich finde, man merkt es auch daran, dass dann so Leute wie so Lindner und so dann in Interviews sagen, ja, also mit einer 4-Tage-Woche kommen wir hier nicht weiter, wir müssen schon alle arbeiten, um Wohlstand zu haben.
Ja.
Und ich glaube, die Leute checken mittlerweile, dass das halt nicht stimmt.
Ja, ich finde es auch super spannend. Kann dem, glaube ich, nichts hinzufügen. Ich glaube auch, dass es genau so ist. Und es gibt halt da, wie bei so vielen Themen, so einen Generationskonflikt auch.
Ja.
Und ich verstehe auch so ein bisschen emotional zumindest irgendwelche älteren Leute, die so denken, ich habe mein Leben lang 5-6 Tage die Woche gearbeitet. Das ist ja auch irgendwie ungerecht.
Ja, absolut.
Aber es ist halt doof gelaufen, dass die früher geboren wurden. Dafür haben die Kids von heute andere Probleme, glaube ich, dann auch in ein paar Jahren.
Ja. Aber da gab es ja auch zuletzt dieses Interview mit de Maizière, der auch gesagt hat, was soll denn das irgendwie, die Leute wollen eine 4-Tage-Woche bestellen bei Lieferando ihren Champagner nach Hause, da muss auch einer am Fahrrad so einen Scheißjob machen und so.
Ja. Blablabla.
Und ich finde das interessant, weil genau das Gefühl habe ich nämlich auch, dass viele ältere Leute sagen, das geht nicht, weil sie halt das machen mussten.
Ja, ja, klar.
Und nicht auf die Idee gekommen sind, es nicht zu machen.
Ich glaube, da liegt eine ganz simple Psychologie drunter bei sowas ganz oft. Generell halt, ne, so die Boomer, die sich immer wieder aufregen bei so modernen Themen oder bei Themen aus der sogenannten Woke-Bubble raus. Das ist ja, glaube ich, ganz viel sind es ja Leute, die so ihre eigene Biografie so in Frage gestellt sehen. Haben die jetzt immer alles falsch gemacht?
Ja.
So, Gott, da gehe ich schon fast ins Ostdeutsche, wenn ich sowas mache, aus Versehen. Wir haben jetzt immer, nein, Quatsch, das ist natürlich Polemik. Und ja, das ist natürlich auch vielleicht nicht so einfach für so ein Individuum dann, das anzuerkennen. Und darum soll es, finde ich, auch nicht gehen. Aber darum geht es halt auch viel in der Diskussion, auch viel wieder im Internet drüber, so dass man denen dann auch konkret vorwirft, ja, ihr habt immer alles falsch gemacht. Und ein bisschen stimmt es halt auch.
Na.
Aber es bringt auch nicht so viel, glaube ich.
Wir sind ja quasi die Nächsten nach den Boomern. Also ich meine, wenn die Boomer weg sind, dann sind wir die Trottelgeneration.
Ja.
Und ich finde, man merkt das schon manchmal so ein bisschen. Also ich ertappe mich schon dabei, dass ich so denke, so, oh, muss ich jetzt hier auf TikTok wirklich jeden Tag so ein Video, und ihr macht auch alle so mit so einem Aufwand so Videos, muss ich das jetzt auch machen und sowas?
Ja, ja, klar.
Also so, es gibt so Ecken und Enden, wo man selber schon merkt, dass man da
auf jeden Fall, klar,
in so ein Momentum kommt.
Ja, wobei ich glaube, TikTok ist auch ein spezielles Thema. Also ich glaube, das macht auch die meisten Kids nicht glücklich, die es so viel machen. Das ist halt ein großes eigenes Thema, wo es bestimmt auch Podcasts so gibt, aber sehe ich schon auch sehr kritisch. Also ich nehme auch oft gerne die Rolle des Kulturpessimisten ein. Und dann kann man auch schnell immer sagen, okay, Boomer, aber das ist halt auch zu einfach.
Ja.
So. Da hat ja jetzt gerade auch, hier Till Reiners hat doch gerade so ein Stück über Social Media gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Finde
ich auch. Da sagt er das ja auch am Anfang. Ja, okay, ich habe mich noch nie so alt gefühlt. Muss man ja immer dazu sagen, dann so ein Kontext. Aber fand ich trotzdem voll das gute Ding und voll richtig alles.
aber das finde ich, das ist ja das Problem eigentlich. Also vieles stimmt, aber es ist, man ist trotzdem der Otto, wenn man es so sagt.
Ja, genau, aber das ist halt manchmal die Frage, so, da muss man für sich, glaube ich, die Waage halten oder eine Entscheidung treffen, so, will ich jetzt cool sein bei den Kids oder will ich jetzt immer noch oder für meine Überzeugung einstehen?
Das also ist will halt, ich Kai Pflaume sein oder
genau, ich will halt nicht Kai Pflaume sein. Ja, es ist halt schon schwierig. Also natürlich ist es dann so mit 40 oder Ende 30 oder so, 50, egal, sich hinzustellen und sagen, Social Media ist richtig scheiße, hat richtig viele Nachteile. Ja. Ist jetzt nicht cool, aber es wird jetzt wahrscheinlich, sobald kein 18-Jähriger machen, vor allem kein 18-Jähriger mit einem Impact und einer krassen Plattform, weil die sind alle auf TikTok. Mhm. Und die stellen sich gerade andere Fragen und das ist auch okay. Mhm. Aber jemand muss ja drüber reden.
Aber ich finde es immer gut, wenn man andere für sowas vorschicken kann.
Ja, Till Reiners macht das schon.
Ja, Till Reiners macht das sehr gut. ich glaube, wir haben schon über die Hälfte. Wir haben es auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, wir sind in der zweiten Strophe auf jeden Fall.
Warum gibt es Milliardäre und wer braucht bitte so viel Geld?
Ja, das ist, ich merke schon, die Strophe ist sehr marxistisch angelehnt. Dass die
ich finde das gar nicht so, ich finde die Fragestellung gar nicht so marxistisch, weil wir sind uns ja alle einig.
Dass nee, ich meine jetzt die erste auch mit der Arbeitnehmer, also, ja, Arbeitgeber und so. Aber ja, das ist. Ja, dann sagen wir mal, das ist eine El Hotzo-Kind-of-Frage. ja, ich finde es, was soll man dazu noch sagen? Also es ist einfach Quatsch. Warum soll jemand so viel Geld haben? Es ist einfach, ich sehe gar keinen Grund dafür. Aber ich bin vielleicht auch nicht so im FDP-Mindset.
Aber wie viel Geld hättest du gerne? Hättest du nicht auch, ich hätte gerne viel Geld. Ich hätte gerne
eine Million. Viel mehr Geld, als ich habe. Ich weiß gar nicht, ob sogar eine Million ist, glaube ich, gar nicht so viel, wie man immer denkt, wenn man kein Millionär ist. Ja. Ich glaube, wenn du erstmal eine Million hast, dann ist die auch wieder schnell weg oder dann.
Aber wäre trotzdem geil, die mal zu haben, finde ich.
Ich will auf jeden Fall eine Million. Ja. Ich würde auch gerne durch meine Kunst und meine Musik diesen Hit landen und dann eine Million haben. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht erzwingen oder so krass fokussieren.
Weil du eben nicht nach Mallorca fährst.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch nicht mal die Einladung gehabt. Ja, klar, also ich glaube, Milliarden ist schon auch, deswegen sage ich ja Milliardär und nicht Millionär. Also ich glaube, es ist nicht so, dass ich mit Millionären rumhänge oder beziehungsweise, ich weiß, habe ich vorhin schon gesagt, bei so MusikerInnen, da weiß man ja auch nie so genau. Ich kenne auch viele erfolgreiche Musiker, meistens sind Musiker, aber auch ein paar Musikerinnen und so. Und ich weiß dann auch nicht, fragt man ja dann auch nicht, hast du echt eine Million?
Kennst du Leute, von denen du glaubst, dass sie eine Million haben?
Ich kenne schon auf jeden Fall, aber es ist keine Musik. Ich kenne schon, glaube ich, ich kenne Leute, von denen ich glaube, dass die eine Million haben.
Ja, ich glaube, ich auch.
Ich glaube, wir sind ja auch in diesem Showbusiness und so mittendrin. Das wäre irgendwie auch komisch, wenn nicht. Ich kenne schon flüchtig sehr erfolgreiche Leute oder bisschen besser. Aber so im engsten Freundeskreis sind jetzt, glaube ich, noch nicht.
Ich müsste überlegen, aber ich glaube, ich auch nicht. Ich glaube, im engsten Freundeskreis habe ich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt so Leute, mit denen ich irgendwie gut bin und mich freue, wenn ich die sehe, so, die aber auch eine Million haben, die da aber auch dann wahrscheinlich fokussierter darauf hingearbeitet haben als ich.
Also der Mensch, an den ich gerade denke, ist, glaube ich, sehr fokussiert darauf hingearbeitet. Ja. Ja.
Warum kann man dieses Mindset nicht erzwingen? Das frage ich mich manchmal. Also, und zwar ohne FDPler zu sein. Ohne FDPler zu sein.
Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir ist es halt so, ich mache einfach mein Ding und habe es dafür schon relativ weit gebracht. Und ich habe nie mein Ansporn war nie reich werden oder Geld. Also es stimmt auch nur so halb, weil mein Antrieb ist jetzt teilweise schon Geld, aber eher so aus der Angst, dass man wieder pleite ist, muss man irgendwie weitermachen und so. Und wie Günther Gabriel gesagt hat, seinen Arsch immer in Bewegung halten, damit die Kohle stimmt. Aber ich denke jetzt nicht so in so großen Summen oder in so großen, ich denke nicht so groß oder wüsste jetzt auch gar nicht, was müsste ich denn tun als ich, damit ich jetzt mehr Geld mache oder so viel Geld mache. Also wie gesagt, wenn ich da jetzt einfach bei meinem Projekt bleibe, bei meiner Kunst und Musik, das ist ja auch eine Binsenweisheit, das denken, glaube ich, oft so Laien oder oft auch Leute aus der Musikindustrie, vor allem aber so Laien, dass man so, die dann so, also es gab mal so einen Satz, den habe ich nie vergessen, da hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendjemand aus dem Medienbereich, als Sido so auf dem Peak war, so vor vielen Jahren, meinte der so, ja, das Sido kann jeder. Und ich fand das so unendlich dumm, diese Aussage, und so ignorant und so falsch. Okay. Ja, und so läuft ja Musik nicht. Also das ist ja auch nicht so, ich glaube auch oft sind so Fans von Künstlern so, dass wenn die so idealisieren und die sind eher so nischig, sind die so, ja, aber wenn der wollen würde, könnte der die Hits schreiben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz krasses Missverständnis.
Ja.
So, also das glaube ich, so läuft es nicht. Ich glaube, die allermeisten Menschen, wenn die wissen würden, wie man jetzt den einen Hit schreibt, der dann alles verdoppelt oder mit dem man ausgesorgt hat, dann würde das auch jeder machen. So. Ja. Also klar würde ich das sofort machen, aber ich bin eine andere Art von Künstler. So.
Deswegen machen ja so viele, aber auch, wenn sie dann mal einen Hit haben und man richtig merkt, dass das Zufall war,
ja,
merkt man dann auch, wie sie am nächsten Album versuchen, das nochmal zu wiederholen.
Ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, ja. Klappt dann meistens nicht. Nee, ja.
Nie. Aber das finde ich, da ist mein liebstes Beispiel immer Mike Krüger, der damals einen Riesenhit hatte mit Der Nippel.
Ja.
Und auf einem Album später hatte er ein Lied, das hieß Der Knubbel.
Ja, stimmt. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist so lustig, dass du den gerade erwähnst, weil das ist schon das zweite Mal jetzt in diesem Gespräch. Ja, das stimmt. Du hast mir vor 2 Jahren, als ich hier war, hast du mir eine Platte geschenkt.
Ja.
Und ich habe dir heute auch eine Platte mitgebracht.
Oh.
Und jetzt, und das ist halt jetzt ein bisschen funny, weil sie nicht eingepackt, du musst sie rausziehen einfach.
Oh, Der Nippel. Oh, das ist die Amiga-Platte von Mike Krüger. Das ist wirklich ein krasser Zufall. Wie lustig.
Das ist halt wirklich lustig. Ja.
Und da ist auch der Knubbel drauf
als
B-Seite. Ja.
Wow.
Das sind ja immer die 4 besten Songs im Amiga-Quartett.
Der Nippel, wir feiern heute eine Party, Walter und der Knubbel.
Und da ist mein Gott, Walter und der Knubbel ist
drauf. Die Amiga-Platte. Jetzt bereue ich fast, dass ich dir die schenke.
Das ist ja, vielen, vielen Dank. Oh, da freue ich mich tierisch. Der schnippt sogar hier auf dem Cover.
Ja,
ich bin gerade sehr besessen von Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
Aber ist ja perfekt.
Weil sie eben gerade, die haben gerade diesen Podcast gemacht, die Supernasen, der so mein großer Lieblingspodcast war.
Okay.
Sehr hörenswert. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega. Voll geil.
Ja, bitteschön.
Das ist ein Ehrenplatz in meiner Plattensammlung. Warum untersucht die Kirche ihre Missbrauchsfälle selbst, um hier mal wieder ein bisschen Partystimmung einzubringen?
Ich habe es wirklich nie verstanden, aber ich habe es auch nicht recherchiert. Ich habe einfach diese Frage
Die ist ja auch völlig legitim, die ist ja auch richtig und so.
Das ergibt ja wirklich gar keinen Sinn.
Ja.
Also was ich vor allem da nicht verstanden habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass so der Staat sich auch so lange rausgehalten hat. Ja, das untersuchen die auch selbst. Das fand ich so krass. Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie sagst, um gleich mit dem nächsten Riesenthema, was ich gar nicht unbedingt ausdiskutieren will, um die Ecke zu kommen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, Rammstein haben irgendwie so eine komische Kanzlei beauftragt, ja, wir untersuchen das selbst, ist ja so, ja, ja, okay, aber die Staatsanwaltschaft ermittelt ja trotzdem. Ja. So. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vor einigen Jahren war das ja schon so bei ein paar Skandalen, dass so die Staatsanwaltschaft sich rausgehalten hat, weil die Kirche am Ende doch noch irgendwie so eine Macht hat in Deutschland.
Es gibt ja auch noch so ein Kirchenrecht und so.
Ja, aber das ist doch, also das verstehe ich wirklich komplett nicht. Das ist irre, aber ja.
Das finde ich auch,
halt auch Kirchensteuern in Deutschland. Ne?
Das finde ich auch crazy und es ist aber ja auch letzten Endes der selbstverschuldete Grund dafür, dass die rennen ja in Scharen weg, die Leute.
Also
ich habe gestern nochmal gelesen, was in den letzten 2 Jahren für Kirchenaustritte, gerade in der katholischen, in der evangelischen auch, aber vor allem in der katholischen, das ist ja der Wahnsinn. Die haben irgendwie ein Viertel ihrer Mitglieder verloren jetzt durch diesen ganzen Scheiß.
Ja.
Das ist echt super viel.
Ja, das hält sich mein Mitleid in Grenzen.
Ja, ja, meins auch, absolut. Aber das habe ich
auch. Die müssen halt einfach mal irgendwie ein paar radikale Reformen reinhauen, wenn sie wollen, dass es sie weitergibt.
Zum Beispiel auch mal Frauen als gleichwertig betrachten.
Genau, ich glaube, das wäre das so Wichtigste, dass sie das machen. Und ich glaube, dass im gleichen Atemzug halt einfach Sex erlauben.
Ja, ja, absolut.
Also das ist schon alles sehr hängen geblieben, ich kann es nicht anders sagen.
Es gibt ja auch im Vatikan, beziehungsweise da in Rom, in dem Viertel, wo der Vatikan ist, gab es ja immer wieder auch so Razzien in so schwulen Clubs, wo dann einfach nur Priester rausgerannt sind, als die Polizei kam und so.
Ja, es ist auch alles so logisch. Also,
ja
ich meine, solange sie halt, wenn es Homosexualität, die dann so unterdrückt ist und so unfrei gelebt wird, mein Gott, das kann man nicht, das ist irgendwie traurig in der heutigen Welt, aber aber bei den ganzen Pädophilie-Skandalen ist ja einfach nochmal eine andere Ebene.
Ja, also. Absolut. Krass, ich finde es auch krass. Aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich auch wieder ein Momentum, wo irgendwas aufbricht. Ich kriege das immer nur so am Rande mit. Ich kenne mich auch in der katholischen Kirche nicht so gut aus, aber der Papst hat jetzt so irgendwelche Dudes ernannt, die sozusagen auch verfügen, wer zum neuen Papst gewählt wird, wenn er stirbt. Und die haben wohl so besondere Rechte auch in der Kirche. Und da ist es wohl so, also wenn ich die Katholiken, die 3 Katholiken, die mir auf Twitter in die Timeline gespielt wurden, richtig verstanden habe, sehr progressive Leute für ausgesucht hat und so. Aber ich meine, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber anscheinend gibt's da auch die Erkenntnis. Aber in Deutschland zum Beispiel, also Wölki, der Kardinal in Köln, der hält ja alles auf, was es da an Aufklärung nötig wäre. Das ist ein absoluter Albtraum.
Aber das, ich finde halt so krass, dass es möglich ist.
Ja.
Also, dass es in einem Land wie Deutschland, in so einem modernen, reichen Land möglich ist, dass es da so unglaublich krass strukturellen Missbrauch von Kindern gibt. Und dann ist es, kann das irgend so ein verkleideter Bischofmann aufhalten.
Ja.
Also es ist ja wie eine South Park-Folge eigentlich.
Ja.
Also, eigentlich, ich würde mir da wünschen, dass halt so, dass da so eine krasse Staatsgewalt gäbe in dem Falle, die das einfach nicht respektiert, sondern einfach radikal aufklärt, so eine Soko bildet mit ganz viel Geld und das halt aufklärt. Und dann kommen die Leute halt in den Knast, die in den Knast müssen oder was weiß ich so. Aber dass dann irgend so ein Wölki da steht und irgendeine Macht hat, das aufzuhalten, ich will das auch gar nicht verstehen, das ist einfach falsch.
Ja. Dass sie, vor allem, dass deren Strafe, wenn sie das dann erfahren von jemandem in, aus den eigenen Reihen, deren Strafe ist, der wird dann versetzt.
Yes. Das ist auch so. Das ist ja keine Strafe, das ist einfach Vertuschung.
Er macht das halt jetzt woanders.
Einfach Vertuschung, ja.
Das ist echt so krass.
Das ist eigentlich, das ist das Gegenteil von der Strafe, sondern es ist den Retten.
Genau, ja, ja. Genau. Das ist crazy. Wer glaubt dem Model auf diesem Plakat bitte, es würde Paar shippen?
Ja. Es ist doch eine Frechheit.
Ja, es ist wirklich eine Frechheit. Aber
also ich meine, es ist auch eher eine Punchline. Ich weiß, ich habe Parship noch nie runtergeladen. Weiß nicht, ob die alle da so hübsch sind, wie die Models auf dem Plakat.
Ich glaube, ich hatte mal Parship, aber es war so teuer, deswegen habe ich es so kurz probiert. Ja. Ich hab alle Dating, Online-Dating-Sachen mal probiert.
Ja.
Okay, Cupid hatte ich auch mal. Jetzt meine Frau, ich über Tinder kennengelernt. Also und viele mehr. Online-Dating ist super weird, finde ich.
Ich habe keine Erfahrungen.
Gar nicht?
Nee. Bisher nicht.
Man ist fast geneigt zu sagen, du glücklicher, dass du das quasi nie nötig hattest.
Ja, mal sehen, vielleicht wird es ja noch. Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Single wäre, ich fände es total weird, weil ich in so, glaube ich, in so einem, oder weiß nicht, vielleicht kann ich dich ja mal fragen, wie du das beurteilst. Wenn ich jetzt Single wäre, ich hätte, glaube ich, schon Skrupel, mir Tinder runterzuladen.
Weil du glaubst, dass man dich erkennt.
Ja, also weil ich sozusagen jetzt nicht so super Fame bin, aber dann doch Fame genug. Ich werde ja schon auch oft auf der Straße angesprochen in Berlin und so, in so Großstädten. Das heißt, mich würden ja nicht alle erkennen, aber irgendeine oder einer oder irgendjemand würde mich erkennen und dann würden die natürlich Screenshots machen. Ja. Und es ist ja eigentlich voll normal und sollte nichts Lächerliches sein, aber ich würde mich schon der Lächerlichkeit preisgegeben fühlen, sagt man das so, ja. Wenn dann so auf Twitter oder so Screenshots von mir auf Tinder wären. Und das würde ja passieren.
Ja.
Und da habe ich gar keinen Bock drauf.
Also ich habe lustigerweise, als ich auf Tinder war, habe ich so Fotos gemacht, wo man mich nicht so gut erkennt, die aber alle so ein bisschen witzig waren. Und ich war, glaube ich, nur als N-Punkt, also namentlich da.
Deswegen, aber das funktioniert dann, ja?
Da habe ich es noch so ein bisschen heimlich gemacht. Naja, also wir haben jetzt geheiratet und so, offensichtlich hat das hingehauen.
Ja.
Weil sie eben auch irgendwie so lustige Bilder und eher nach so lustigen Profilen geguckt hat. Also da hatte ich nämlich das gleiche Gefühl. Da habe ich gedacht, naja, das kann ich nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch auf so einer App, wo sich Leute eher so treffen. Und da bin ich zwar nicht mit Namen, aber mit Gesicht erkennbar, weil ich denke so, meine Güte, also wenn sie irgendwie twittern wollen, ich mache ja gar nichts Schlimmes da, also who cares. Aber ich verstehe die Sorge, also das ist irgendwie, und man kommt sich auch so ein bisschen blöd vor, weil man denkt so, ich mache jetzt hier einen auf Star irgendwie so und mache mir darüber Sorgen. Also man stellt sich dann auch selber so ein bisschen, mir ging es zumindest, ich habe mich dann so ein bisschen selber in Frage gestellt, habe gedacht, naja, komm, jetzt übertreib's nicht und so. Aber ich fand es schon, ich fand es irgendwie auch unangenehm zu wissen. Und ich sehe ja manchmal auch andere bekannte Leute auf so Apps oder so, auf Tinder oder so, habe ich dann irgendwie auch mal bekannte Leute gesehen.
Ah, ja.
Und da habe ich dann auch so diesen Reflex gehabt, so, ach, guck mal an.
Ja, klar, der hat's nötig.
Genau.
Aber das ist so traurig eigentlich. Ja, und da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche dann, falls das irgendwann so weit kommen sollte, was ich gar nicht will, dann brauche ich, wie heißt diese Promi-Dating-App?
Ach, es gibt eine Promi-Dating-App?
Mhm. Ich glaube, die heißt Raya oder so, wie ich es einfach weiß und so tue, als würde ich es nicht wissen. Ich glaube, die heißt Raya oder Raya. Und da musst du aber eingeladen werden.
Oh, das ist ja toll. Das muss ich mir mal installieren. Da muss ich mich mal einladen lassen.
Ja, aber von wem? Ja,
Mike Krüger.
Kannst du für mich auch fragen. Das ist so geil. Das ist echt lustig mit der Mike Krüger-Platte. Das gefällt mir gut. Der Nubbel, der Nibbel, der Knubbel.
Der Knubbel. Nächste Frage aus deinem Song ist, warum ist Fußball Teil der Nachrichten? Ich entnehme daraus, dass du Fußball für nicht besonders wichtig hältst.
Nee, ich bin überhaupt kein Hater oder so.
Ja.
Ich muss sogar sagen, ich hatte dieses Jahr so ein Dings, dass ich dachte, ich wäre gern Fußballfan, weil ich habe Ted Lasso geguckt und das war so herzerwärmend.
Ja, tolle Serie.
Und dann dachte ich so, es wäre schon geil, so einen Verein im Leben zu haben. Aber ich bin halt kein Fußballfan und ich finde daran nur so interessant, dass es so, wenn du kein Fußballfan bist, aber jetzt auch kein Hater, zu sehen, wie sehr das die Gesellschaft interessiert und vereint.
Ja.
Also als für mich ist das so irgendwas.
Ja.
Ja, und das ist aber diese eine Sache, über die dann, ich weiß noch, ich bin mal vor über 10 Jahren, bevor ich von der Musik gelebt habe, bin ich bei der Mitfahrgelegenheit zu einem Konzert in einem autonomen Zentrum gefahren.
Ja.
Und die Mitfahrgelegenheit, Normie-Dudes, die haben über das Spiel geredet, was kam, und dann in die Antifa-Dudes, die haben dann auch über das Spiel geredet und es dann geguckt. Und das ist ja Fußball für mich. Also dass so alle oder halt sehr viele Menschen, und das geht so weit, dass die Nachrichten, wenn Saison ist, einfach auf Standard über Fußball reden am Ende.
Ja.
Das finde ich schon faszinierend, weil es sind die Nachrichten.
Ja.
Weißt du? Also die reden ja nicht über Kultur, ganz selten, wenn mal jemand stirbt, wenn die Oscars sind. Aber über Fußball reden die immer, jeden Abend. Die sagen jetzt zum Beispiel nicht, die neuen Filme sind jetzt im Kino und der ist super erfolgreich. Das wäre ja fast vergleichbar, ja, weil da geht es ja dann auch um Erfolg und wer irgendwie gut gespielt hat. Und ich weiß nicht, es gibt nichts anderes, was, also Also Olympische Spiele alle paar Jahre und naja, so. Naja. Aber ich glaube, es ist eigentlich simpel damit zu beantworten, dass es einfach sehr viele Leute interessiert und ich da halt so außenstehend drauf gucke und so denke, hä?
Ich finde das auch faszinierend. Also ich habe es immer wieder mal versucht. Ich bin auch Mitglied in zwei Fußballvereinen aus der Ferne sozusagen, weil ich das einen witzigen witzige Heimatverbundenheit finde sozusagen. Also erst FC Köln und Spielervereinigung Wesseling-Urfeld, weil ich es einfach, ne, so, weil ich da irgendwie so herkomme. Aber ich kann mir gar keine Spiele angucken. Ich denke auch gar nicht daran, mir Spiele anzugucken, sondern ich gucke dann am Wochenende, am Sonntag immer, wie sind die ausgegangen, so, dass ich das Ergebnis weiß und der Rest ist, ich kann dir, glaube ich, keine drei aktuellen Spieler vom ersten FC Köln sagen, ne, und bin da so Mitglied irgendwie so. Ja. Also so, das ist irgendwie, und ich bin auch jedes Mal, wenn ich dann so Fußballfans sehe und höre und in Stadien sehe oder so, ich finde das so faszinierend, wie sehr du dein Leben danach ausrichten kannst, nach sowas halt, nach einem Sportverein irgendwie.
Ja, es ist am Ende ja auch einfach ein Hobby. Ist ja irgendwie auch schön, aber. Ja.
Aber schon ein Hobby, schon krasse ich habe das Gefühl, so eine Frau, die irgendwie in Töpferkurs geht, bei der ist das nicht so lebensentscheidend,
in der Regel
was sie töpfert,
nicht,
wie mein Verein spielt, wenn ich Fußballfan bin irgendwie.
Ja.
Das ist schon nochmal so eine sehr extreme Form von Hobby.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann es auch nicht so wirklich nachvollziehen. Nein. Deswegen habe ich, glaube ich, die Zeile geschrieben. Ist einfach so.
Du wärst aber dann wahrscheinlich 60er-Fan, oder? Wenn du jetzt müsstest.
Ich glaube, wenn ich müsste, wäre ich einfach St. Pauli-Fan.
Okay.
Einfach
dann
so aus.
Man wirklich, dazu keine Ahnung von Fußball.
Ja, ist es so, ja. Ich bin halt mit Fettes Brot ganz gut befreundet und die sind halt so Pauli-Fans und die wollten mich immer mitnehmen ins Stadion und das war mir immer alles so sympathisch, aber ich habe es dann doch nie geschafft.
Ja, ist auch sehr sympathisch. St. Pauli ist ein sehr sympathischer Verein.
Genau, das wäre mir voll wichtig. Und 60, ich kenne mich jetzt wirklich nicht so aus, will nicht in Fettnäpfchen treten, aber in München, ich wäre natürlich eher 60-Fan als Bayern-Fan, aber in München hat es auch so eine ganz eigene Art von so bayerischen Münchner Assitum, auf das man so stolz ist, was ich generell nicht unsympathisch finde, aber was ich eigentlich gar nicht bin, womit ich eigentlich nichts zu tun habe. Und deswegen würde es sich auch falsch anfühlen. Also die Leute, die dann so Giersing schreien und so, und ich habe damit gar nichts zu tun. Also ich bin halt auch, da bin ich, glaube ich, eher mit der Schanze verbunden, obwohl ich es nicht bin, als mit, ja.
Glaubst du, dass du jemals wieder nach München zurückgehst?
Weiß ich nicht. Das ist auch eine große Frage.
Also vermisst du München?
Ich vermisse es schon manchmal, wenn ich dann dort bin, ist es auch okay, wieder zu fahren. Ja. Und im Moment fühlt sich so gar nichts danach an, dass ich zurückziehe irgendwann.
Ja.
Ja. Das habe ich zwar nicht geplant, als ich weggezogen bin, aber jetzt im Moment. Ja. Aber irgendwie weiß man es auch nie. Ne?
Wir warten mal, bis der Bahnhof fertig ist.
Ja.
Und dann gucken wir nochmal.
Ja.
Das dauert ja offensichtlich noch ein paar Jahrhunderte. Wieso dürfen die so wenig für die Streams bezahlen und ich muss Miete zahlen?
Es ist eigentlich, ich wollte gerade einen sehr unkorrekten Vergleich machen und das mit den, aber es ist halt schon, ich finde es schon auch wieder faszinierend, weil es gab ja jetzt auch viele Dokus zu dem Thema in letzter Zeit, so dieses Dirty Little Secrets und so und irgendwie reden jetzt,
sehr gut,
fand ich auch sehr gut, kann ich allen nur empfehlen, sollte man unbedingt gucken, wenn man sich dafür interessiert, für Musik und wie das läuft. Also irgendwie ist es schon auch so ein Ding, eigentlich wissen alle, da läuft was schief und es ist krass ungerecht.
Mhm.
Aber es ist dann halt, es läuft einfach so. Es ist irgendwie offensichtlich nicht illegal, also läuft es so.
Ja.
Und deswegen weiß ich es eigentlich immer noch nicht so genau, warum das einfach so gemacht wird und so geht. Aber im Endeffekt hat die Musikindustrie immer Wege gefunden, wie sie unmoralisch sein kann, aber halt nicht unbedingt illegal. Also wie sie halt, ja, um es mal ganz platt zu sagen, die KünstlerInnen irgendwie auf irgendeine Art abzocken kann. Aber man kann es auch nicht so pauschal sagen, weil natürlich werden auch viele Leute gefördert so und viele machen auch Minus so, gerade in dieser Major-Label-Welt.
Ja.
Aber im Endeffekt, das ist das Geschäftsmodell, muss natürlich das Major-Label immer der Gewinner bleiben. Die drei Major-Labels, die es gibt. Und das, wie man jetzt weiß, sind sie auch in diesem System. Und auch schon von langer Hand geplant und irgendwelche Verträge, die geheim sind. Und ich frage mich da immer so ganz naiv, also so einer Kinderlogik, wieso dürfen die denn geheim sein? Also ich bin doch da involviert, ich habe doch da was zu tun, so, das betrifft mich doch.
Ja.
Aber das hat mit Gerechtigkeit jetzt nicht so viel zu tun einfach. Ja.
Es ist natürlich auch, ich glaube, gerade MusikerInnen sind ein Feld der Kreativität, die am wenigsten organisiert sind untereinander und deswegen am easiesten gegeneinander ausspielbar sind.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was quasi dann eine Management-Ebene höher sich immer sehr, sehr gut zunutze machen kann.
Ja.
Na, so traurig es ist. Aber ich sehe auch nicht, dass da in nächster Zeit das jemand ändern würde.
Nee, das sehe ich auch nicht wirklich. Man muss einfach irgendwie gucken, wie man das macht mit Musik. Und deswegen finde ich das auch kann ich das auch nicht so idealisieren, wie die Kids das jetzt mit TikTok und so machen, weil das ja eigentlich nur bedeutet, du bist als Musiker heutzutage, bist du halt nicht nur Musiker oder Musikerin, sondern du musst irgendwie die ganze Zeit alles machen, super präsent sein und die ganze Zeit sichtbar und Content Creator sein und immer deine Fresse reinhalten und gut drauf sein. Und ich sehe das als relativ große Gefahr für die Gesundheit von Menschen.
Es gibt ja auch dieses Zeitung, als das dann so lustig ist, dass Leute das hinterfragt haben, wieso können MusikerInnen eigentlich nicht mehr von ihrer Musik leben und so. Da gab's, ist jetzt mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen zurückgefahren, aber ich kann mich erinnern, so in der Anfangszeit, als Leute das dann so angefangen haben zu hinterfragen, gab's so ganz oft das Argument, na, könnt doch Merch verkaufen. Mhm. Und das ist immer so, okay, weil jetzt jeder Musiker auf der ganzen Welt irgendwie vom T-Shirt-Verkauf leben kann.
Es ist einfach, ja, allein das Argument ist ja eine Frechheit, weil Merch ist ja nicht Musik machen. Also man redet ja davon, warum können MusikerInnen nicht davon leben, Musik zu machen. Dann ist die Antwort halt, verkauf doch Gimmicks. Und Merch ist halt auch einfach ganz oft irgendwas.
Nee. Warum können nicht alle Menschen alle Häuser besitzen?
Besetzen.
Besetzen, also Entschuldigung, genau, besetzen.
Ja, das kommt dann nach der, warum dürfen die so wenig viel Streams bezahlen? Ich muss so viel Miete zahlen. Warum können wir nicht einfach alle Häuser besetzen? Ja. Wenn man die Fragen so rausnimmt, sind die natürlich auch teilweise für sich einzeln ganz schön naiv.
Ich finde das sehr gut, weil die, also die sind auch, finde ich, auch innerhalb des Songs naiv, auf eine Art, aber auf eine wichtige Art, weil viel zu oft vergessen wird, die Fragen so klar zu stellen.
Ja.
Wird alles verklausuliert und irgendwie.
Ja, wenn man sich ja auch engagiert oder gewöhnt an die Zustände, in denen man lebt.
Muss man ja auch.
Ja, ja, klar, muss man auch.
Bis zu einem gewissen Punkt, aber ich finde es trotzdem immer wieder gut, die mal wieder zu stellen.
Ja. Ja, also wenn wir jetzt über sowas, also klar, ich finde es nicht richtig, dass der ganze Wohnraum einzelnen Personen oder noch schlimmer irgendwelchen unsympathischen, relativ großen Konzernen gehört und wir immer mehr in den Großstädten oder überall irgendwie so richtig hasseln müssen dafür, dass wir wohnen können oder ansatzweise so wohnen können, wie wir wollen. Mhm. Das ist einfach für mich moralisch falsch. Also das kann man einfach so dastehen lassen. Also sieht natürlich Christian Lindner anders, aber ich finde nicht, dass irgendjemand ganz viele Häuser besitzen sollte, wie jetzt zum Beispiel Rammstein. Also wieder beim, das hört man ja immer so, dass denen so halb Ost-Berlin gehört so und ganze Blöcke, Wohnblöcke.
Brad Pitt auch.
Ja, ganz vielen Leuten halt so, die sehr, sehr viel Geld haben. Und ja, und andere Leute müssen ihren Arsch immer in Bewegung halten, damit die Kohle stimmt, damit sie Miete zahlen können. Das finde ich per se aus so einer ganz naiven Weltsicht, oder man muss es einfach gar nicht, man muss es auch nicht so naiv nennen unbedingt, fühlt sich für mich falsch an. Das ist kein guter Zustand, das ist einfach, da ist die Menschheit schon vor vielen Jahren falsch abgebogen.
Ich finde auch so dieses, gerade in Berlin ist ja Wohnraum mittlerweile ein hart umkämpftes Gut und ich finde das crazy, wie viele Gebäude leer stehen und weil das für die Besitzer sich lohnt, die leer stehen und vergammeln zu lassen, als die bewohnen zu lassen, um die dann irgendwann abreißen zu dürfen, um quasi das Grundstück zu verkaufen, so die dann wertvoller als ein marodes Haus. Das finde ich verrückt und das super oft finde ich, wenn man mal so mit offenen Augen durch die Straßen geht, auch so Gewerberaum gibt, also Büroflächen und so, die leer stehen, einfach auch Ewigkeiten, weil man nicht genug Nachmieter findet, was einfach auch Wohnraum sein könnte. Und trotzdem, also all das ja auch toleriert wird, damit die Politik sagen kann, ja, wir müssen neu bauen. Und dann irgendwie einfach so angefangen wird, so die Filetstücke Tempelhofer Feld oder sowas vollbauen zu wollen, damit ihre Spezies, die bauen wollen, irgendwie happy sind. Das ist doch ein crazy System alles.
Ja, es wird halt, also all diese Entscheidungen oder auch Gesetze oder so, das wird halt, das ist auch vielleicht auch eine Binsenweisheit, aber man redet, glaube ich, nicht so oft über das Grundlegende. Also das ganz Grundlegende ist ja so, dass all diese Entscheidungen werden halt nicht für die Menschen getroffen.
Ja.
So, es geht nicht um die Menschen so. Es geht nicht darum, dass Leute Wohnraum bekommen sollen, sondern dahinter steht immer was anderes. Also halt Profit von irgendwelchen Konzernen oder von Einzelpersonen. Weiß jetzt auch nicht, weil ich bin kein Realpolitiker, wollte ich auch nie werden. Wie einfach das wäre, das irgendwie zu ändern oder zu umgehen, wahrscheinlich nicht so einfach. Mhm. Generell, finde ich, leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der für die Menschen viel entschieden wird. Und das war zum Beispiel auch in der Corona-Zeit etwas, was dann wiederum diese ganzen Leugner und Kritiker und so immer so als Argument auch teilweise, ja, warum geht es denn auf einmal um die Menschen? Es geht nie um die Menschen. Mhm. Und da habe ich so gedacht, naja, in dieser dann auch wieder naiven Argumentation und Weltsicht, habe ich das Argument aber irgendwie verstanden, dass dann Leute so sagen, da muss was anderes dahinter stehen, weil es die, wir waren denen doch immer scheißegal. Und das, da kann man sich auch immer so voll leicht drüber lustig machen. Aber das Gefühl von eigentlich, ist ja der normale Mensch und der einfache Mensch und Leute mit nicht so viel Geld ist ja sozusagen dem System oder denen da oben oder so scheißegal, woher das Gefühl kommt, das muss man eigentlich schon nachvollziehen können. Ja. Und sich da immer drüber lustig zu machen, ist halt auch irgendwie zu einfach.
Ja. Ja. Kommen wir mal wieder zu persönlicheren Themen, weg vom großen Kapitalismusrad, das wir hier die ganze Zeit drehen.
Ja, ich tue mir schwierig. Ja, ja,
ne, schwieriges Thema. Völlig richtig. Warum schaffen es Erwachsene nicht mal, Freunde zu treffen? Das ist crazy, ne? Wie sehr man, ich meine, es gibt ja diesen Trend zum Cocooning, dass man sich irgendwie zu Hause so einrichtet, dass man nicht mehr rausgehen will. Aber es ist wirklich
auch
so.
Auch Corona, oder?
Auch Corona, aber ja. war auch schon vor Corona so, okay. Dass man sich zu Hause so schön einrichtet oder dass man, je älter man wird, es zu Hause so schön findet, dass es immer unattraktiver wird, rauszugehen und sich jeden Tag mit anderen Leuten irgendwie um die Ohren zu schlagen.
Ja.
Aber man vermisst es trotzdem auch.
Ja, voll. Also, ich glaube, viel ist auch, dass Erwachsene, wenn man das jetzt so, ne, Erwachsene und Kinder und Jugendliche, wenn man das so gegeneinander stellt, wie ich in der Zeile, zumindest so in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble oder so, ist es ja auch viel so, muss alles auch irgendwie Nutzen haben. Und dann, wenn man dann wirklich Freizeit verbringt, dann schon auch mit Leuten, die man schon lange kennt oder die halt einem, die ganz wichtigen, lieben Menschen im Leben. Ja. Aber zum Beispiel, also wir zwei zum Beispiel, wir haben uns ja vor 2 Jahren sehr gut verstanden und du hast mich hier abgefüllt. Ja. Und,
Du wolltest Cremant.
Das war lustig, das war sehr lustig. Aber ich hatte dann auch so, ich weiß gar nicht, ob wir dann gesagt haben, ja, wir treffen uns mal. Ja. Wir haben uns aber nie getroffen. Ja. Wir treffen uns jetzt das erste Mal wieder und wir schließen da auch dran an und so. Aber ganz oft haben
wir
das Gefühl.
Wir werden auch nachher sagen, dass wir uns auf jeden Fall mal treffen müssen, um einen zu trinken.
Ja, genau. Ja. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass so Leute sich nur zweckgebunden treffen können. Ja. So, und das ist auch jetzt gar nicht so schlimm, also, aber es ist eine Frage, die es in den Song geschafft hat. Also wieso konnte man das eigentlich früher so einfach so abhängen, wie in Stranger Things?
Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Altersfrage, weil man,
ja, klar.
Je älter man wird, umso weniger braucht man das.
Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht mehr brauchen würde. Na, ja, man kann das ja dann auch gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt nicht ins Skatepark setzen und nichts machen.
Ja. Das stimmt. Und mit den ganzen Bettys abhängen.
Ganz, ganz falscher Kontext dann auch in meinem Alter. Wo ich glaube, viele Skater sind auch gar nicht so jung.
Ja, glaube ich auch. Es gibt ja sogar die Old Man Skating Association.
Ja?
Geil. Kann ich Antisäure-Tabletten von der Steuer absetzen? Auch eine sehr gute Frage. Ich lasse mir die mal aus Amerika mitbringen, weil die da geiler sind.
Ich glaube, die Antwort lautet nein. Einfach. Ja,
nee, ja. Leider nicht, also, aber es wäre
relativ gut beantworten. Aber ja, die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt, weil man denkt so, der ganze Stress ist doch nur von der Arbeit. Ja. Aber ich glaube nicht. Kommt man nicht mit durch.
Nee, wahrscheinlich nicht. So, wir haben noch 3 Fragen. Und warum denkt ihr, es sei krank, mit Therapeuten zu sprechen? Das sind wir wieder, hatten wir
ja. Das wäre die große Frage.
Ja. Hat nicht Therapie ein viel größere, und das ist lustig, weil da denke ich manchmal danach, ob, weil man heutzutage, ne, gibt so viel InfluencerInnen und so weiter und so fort, Leute, die man sieht. Aber auch jetzt mittlerweile ist es ja auch in, zum Beispiel gab es auch so eine Welle bei Komiker und KomikerInnen, die dann plötzlich alle von Therapieerfahrungen erzählt haben und so. Ja. Also öffentliche Personen, die irgendwie zu Therapie stehen, ist ja so eine, ist schon so eine Welle gewesen, die jetzt sicherlich auch mit Corona zu tun hatte, weil das eine Zeit war, die für alle auch mental sehr anstrengend war. Aber es ist so lustig, weil ich hab mir das alles so angeguckt und fand das auch zum Teil irgendwie auch irgendwie gut, dass das dann so zur Sprache und so normalisiert wurde. Man muss ja daran denken, dass so in den 80ern als man Woody Allen noch gucken konnte, weil man nicht wusste, was er für ein Otto ist, da gab es ja auch schon diesen Trend so, also aus Amerika, so aus L.A. und Kalifornien, so, ja, hast du einen Lieblingstherapeuten, zu welchem Therapeuten gehst du? Das ist total wichtig, um zu wissen, wie cool du bist und so.
Also ich weiß nicht, wie es in den USA ist, ich habe das Gefühl, dort ist es viel mehr normalisiert und es ist hier auch sehr normalisiert, also das meinte ich ja vorhin schon, es ist teilweise für mich in der Bubble so normalisiert, dass ich, wenn ich, das ist jetzt sehr subjektiv, wenn ich MusikerInnen auf der Bühne sehe und dann macht jemand so eine Therapieansage und alle applaudieren so krass. Ich hab das jetzt ein paar Mal erlebt und ich hatte Cringe-Gefühle, muss ich ehrlich sagen, weil ich so dachte, ah ja, also das, was ich vorhin auch schon meinte mit dem, dass es so wie so ein Religionsersatz schon fast daherkommt mit so einem Missionarsauftrag. Und dann sieht man halt, bei Jonah Hill hat es halt einen Scheiß gebracht. Der kann halt jetzt die Sprache benutzen und das irgendwie, das ist vielleicht sogar noch schlimmer geworden, ja. Aber was ich mit der Zeile meinte, dass ich habe das Gefühl, da gibt es 2 ganz krasse Pole, die gegeneinander kämpfen, diese Bubble und die jungen Leute und so, aber dann noch so wirklich so Entscheidungsträger, Boomer in den richtigen Positionen, da gibt es wirklich so ganz krasse strukturelle Sachen noch, zum Beispiel wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen willst,
ja,
als Freiberufler oder so oder was auch immer, und du bist in Therapie, dann kriegst du ihn nicht. Und das ist, das ist mir jetzt gar nicht passiert, ich weiß nur, dass es so ist. Und das finde ich so krass, weil das ja ein Mindset eigentlich öffnet oder dir zeigt, was dahinter von der Gedankenwelt steht, die ja wirklich extrem weit zurückgeht und die ich echt, die finde ich gefährlich und unglaublich dumm. Und, und das ist nur ein Beispiel. Zum Beispiel hat eine Bekannte von mir studiert Jura in München und das ist halt so krass viel Druck verbunden, dieses Studium. Und die hat mir erzählt, dass ganz viele, sie auch und auch so andere Kommilitoninnen von ihr, die gehen manchmal zu Therapeuten und zahlen das selber. Und teilweise sparen die dafür und so, was weiß ich, viele haben wahrscheinlich auch reiche Eltern, wenn die Jura in München studieren, als Vorurteil. Aber die zahlen das selber, weil, wenn die in Therapie waren, offiziell, können die nicht mehr in den Staatsdienst als Staatsanwalt oder Staatsanwältin.
Ja.
Und das ist ja völlig verrückt. Also,
als Coaching weil, abgerechnet.
Ja, genau. Oder halt einfach selber bezahlt und dann taucht es nirgends auf.
Crazy.
Und das ist halt so verrückt, weil das ja eigentlich ein Weltbild zeigt, das sagt, naja, der ist halt verrückt, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Der hat psychische Probleme, der ist krank, der kann auf keinen Fall einen Staatsdienst. Und das Weltbild, von dem ich jetzt komme, von der Bubble, aus der ich lebe, wo Leute auf der Bühne sagen, ich war jetzt in Therapie, geht alle in Therapie und dann klatschen alle. Das ist also vielleicht das andere Extrem. Das zeigt, das steht ja eher dafür, wir müssen alle Therapie machen und danach sind wir gesund. So.
Ja.
Und das sind ja wirklich zwei Extreme. Ja? Also eine Versicherung, die sagt, ah, der hat Therapie gemacht. Aus meiner Sicht sollte die Versicherung sagen, ah, der hat eine Therapie gemacht. Was hat er, vielleicht musste man das da auch genauer dann irgendwie, und dann wird es vielleicht auch schwierig mit Datenschutz oder so, aber dass eine abgeschlossene Therapie oder eine laufende Therapie erstmal was Negatives ist, das finde ich ganz schön krass. Und das meine ich mit der Zeile. Also, dass viele Leute irgendwie, ja, da halt denken, das sei was Krankes, was Schlechtes.
Hab das auch immer mitbekommen, dass man da, wenn man Therapie macht, das darf nicht, das sollten solche Orte wie Krankenkassen oder so nicht erfahren. Das ist ja völlig bescheuert. Das ist echt, das, also abgesehen davon,
dass Krankenkassen. Ja, es ist halt immer noch dann so ein Stigma. So.
Ja. Abgesehen davon, dass Krankenkassen es wirklich den Leuten so schwer wie möglich machen, überhaupt einen Therapieplatz zu kriegen.
Ja.
Das kommt ja dann auch noch, das kommt ja dann auch noch dazu. Ist das nicht eigentlich gesund? Bezieht sich darauf eben? Also ich meine, ne?
Ja.
Ich glaube, man, auch wenn man Therapieerfahrung hat, aber wahrscheinlich auch wenn man sie nicht hat, trifft man immer wieder auf Menschen, wo man denkt, da könnte schon mal jemand ran. Das wird irgendwie,
ja, klar.
Das würde uns allen helfen, sowohl der Person als auch allen um die Person herum. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage in deinem Song, Song Wunderbar Welt. Warum gucke ich auf mein Handy und weiß nicht mehr warum?
Ja.
Hast du auch das Gefühl, dass dein Hirn zu einem völligen Sieb verkommt?
Ja, ich glaube, das geht uns allen so.
Ja.
Und ich empfinde das wirklich als
Gesellschaftskrankheit.
Ja, als Gesellschaftskrankheit, als Epidemie sozusagen, als eine gesellschaftliche Sucht. Und über die einfach eigentlich gar nicht genug gesprochen wird. Also deswegen fand ich das Till Reiners Ding auch gut. Ich glaube, das ist wie die, weiß ich nicht, wie die große Opiumsucht damals in China. Einfach alle sind abhängig, auch generationsübergreifend. Und es hat sehr viele schlechte Seiten. Und man sieht ja auch, wie es jetzt zum Beispiel die kulturelle Landschaft und die Musik verändert. Und ich finde, und da bin ich jetzt der Kulturpessimist, halt nur zum Schlechten.
Ja.
Also ich habe keine Lust auf 30-Sekunden-Songs und ich habe selber keine Lust auf diese Aufmerksamkeitsspanne, aber ich merke es auch selber. Wenn ich mir ein Musikvideo angucke, ist es schon so ein Musikvideo, ich spule vor, da passiert gar nichts. Hab den Song schon verstanden, weiter.
Ja.
Möchte ich eigentlich nicht, so möchte ich eigentlich nicht sein und so möchte ich eigentlich nicht konsumieren. Aber ja, man geht in die Richtung.
Hat dir schon mal jemand geraten, Songs zu machen, wo der Refrain am Anfang kommt,
damit klar,
es TikTokable ist?
Ja, ja. Auch Playlisten.
Ja.
Für Playlisten besser geeignet dann.
Ja.
Ja.
Traurig.
Ja, voll, klar. Also ich meine, das finde ich ja noch, das war ja wahrscheinlich immer schon, früher hat man dann irgendwie was geraten, was fürs Radio besser ist.
3,30, war immer die Regel, muss 3,30 sein.
Siehst du, und jetzt ist es halt 1,30, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall das Gegenteil von frei, kreativ Kunst schaffen. Davon, glaube ich, geht man immer weiter weg, wenn man so in der Pop-Kultur-Bubble ist und da irgendwie versucht, Musik zu machen. Vor allem, wenn du jetzt 20 bist oder so.
Ja.
Da geht's, das ist ja das Gesetz dann, du richtest dich ja nach TikTok und nach nichts anderem. Also wenn du es schaffen willst mit deiner Musik, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn das jetzt, ja.
Ich hab das ganz oft, dass ich irgendwas irgendwie so am Handy scrolle und irgendwie überall gucke, alles Mögliche und dann irgendwas, wegen irgendwas habe ich dann irgendeine Idee, irgendwas inspiriert mich zu einem Gedanken oder so. Und dann stehe ich auf und gehe in die Küche, weil ich da irgendwas dafür holen wollte oder ins andere Zimmer oder so. Und sobald ich im Anzimmer bin, habe ich es vergessen, was ich wollte. Und dann gucke ich aufs Handy, um es wiederzusehen. Und da hat sich aber mittlerweile der Feed erneuert, sodass nicht mehr auffindbar ist, warum ich überhaupt diesen Impuls hatte.
Das ist schrecklich.
Das finde ich einen absoluten Albtraum.
Ja.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass das so eine Form von Demenz ist. Aber mich beruhigt das dann immer, dass das so viele Leute haben, weil dann denke ich, dann ist es was anderes. Das ist irgendwie.
Ja, aber es ist nicht gut.
Nee, es ist auf keinen Fall gut.
Das haben nur alle.
Ja, das haben alle. Aber jetzt ist die Frage. Das Lied heißt Wunderbare Welt. Wir sind jetzt wirklich den kompletten Song durchgegangen. Jede Frage, die du in diesem Song gestellt hast, haben wir jetzt hier besprochen. Aber jetzt enden wir irgendwie auf so einer pessimistischen Note hier im Gespräch. Der Song tut das ja nicht. Der Song landet ja immer wieder beim Refrain, der noch so ein bisschen Aufwind gibt.
Ja, das stimmt.
Wie schaffen wir das jetzt hier positiv aus der Sache rauszugehen? Erstmal, das eine, wir können uns ja verabreden, uns mal auf den Drink zu treffen.
Ja, wir treffen uns mal auf den Drink einfach.
Aber warum lohnt es sich noch, den ganzen Quatsch mitzumachen?
Naja, das Leben ist ja schön trotzdem. Also ich meine, was ist denn die Alternative?
Ja, eben.
Also ich glaube, das ist jetzt auch, da geht es jetzt auch in diese Achtsamkeitsrichtung, aber ich glaube, man muss einfach, versuche ich zumindest, fällt mir sehr schwer, ich schaffe es eigentlich nicht, halt mehr im Moment zu sein und die Momente zu genießen und nicht immer nur das große Ganze zu sehen. Und da singe ich auch vielleicht in dem Refrain ein bisschen drüber, weißt du, so viel passiert auf dieser wunderbaren Welt, ich bekomme gar nicht alles mit, so viel zu dem man eine Meinung haben kann, aber ich möchte lieber nicht, also wir haben das jetzt gemacht, wir sind alle Fragen durchgegangen, aber
ich hoffe, wir haben
manchmal
das nicht entzaubert.
Kann man, nee, alles gut, ich glaube, aber manchmal kann man auch Dinge an sich vorbeiziehen lassen, habe ich von meiner Meditations-App gelernt, aber ich kann es noch nicht so gut, aber ich versuche es.
Hast du eine Meditations-App?
Ja, ich habe eine benutzt eine Weile, hat nicht so geklappt.
Meditieren bin ich gar nicht gut.
Ja, ich auch
dieses nicht. Ich bin auch so unter Druck gesetzt, dass mir von Anfang gesagt wird, das Ziel, das wir erreichen wollen, ist, dass du nichts mehr denkst.
Ja.
Das macht mich schon fertig. Da steige ich schon aus.
Aber ich glaube, das ist echt, das können nur so Meister.
Ja. Ich will den Weg gar nicht beginnen. Ja. Das ist gar kein Ziel, das ich habe.
Ja, nee.
Aber ich glaube, die einzige Chance, nicht die einzige, aber eine der großen Chancen, die wir haben, ist, in dem Bereich, in dem wir sind, einfach das Allerbeste draus zu machen.
Ja.
Und wenn wir uns und anderen das Leben ein bisschen schöner machen, dann ist doch schon extrem viel erreicht.
Ja. Mehr kann ich auch nicht als Anspruch haben.
Ja. Ich finde, das ist ein sehr hehrer und großer Anspruch. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist.
Vielen Dank.
Lieber Toni, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir durch diesen Song zu gehen.
Ebenfalls, Dankeschön.
Ich hoffe, es war keine zu große Qual für dich, alle diese Fragen noch beantworten zu müssen.
Nein, schön irgendwie.
Also, ich fand's auch schön. Und das Album Wunderbare Welt sei allen Leuten dringendst empfohlen. Es ist wirklich eine fantastische Reise durch das Heute, durch Jugend. Und wir enden im Taxi zur Therapie. Also es ist ein sehr gelungener Wurf, finde ich. Ein sehr, sehr fantastisches, kohärentes Album.
Dankeschön.
Hört euch das bitte unbedingt alle an. Holt euch das Vinyl. Holt euch Mike Krüger-Platten. Und ich freue mich, wenn du dann auch der Erste bist, der hier den Hattrick schafft. Das wäre doch toll. Wenn du der Erste
in
bist,
zwei
der
Jahren.
Dreimal hier gewesen. Ja. Genau, in zwei Jahren kommst du nochmal.
Sehr schön.
Und ich meine, seitdem wir schon so viel gesoffen haben, das ist dann wirklich, kennen wir uns in- und auswendig. Dann wird das hier nochmal ein ganz anderes Gespräch.
Ja. Ich freue mich. Nächste Woche treffen wir uns.
Vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Dankeschön.
Vielen Dank an Charlotte, die heute unsere Producerin war.
Dankeschön.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Wokeberg-Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Wokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Wokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Wokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Wokeberg. Die Nils Wokeberg-Erfahrung.